Wer uns seit einigen Wochen und Monaten verfolgt, der weiß, dass wir jetzt auch immer mehr Versicherungskunden im Portfolio haben und für diese Versicherungskunden Recruiting Masteramt und Neukundenprojekte umsetzen. Und das Coole an Versicherungen ist eben, dass es kein Business gibt, in dem Fulfillment und Sales näher beieinander liegen. Und das ist auch das Interessante an diesem Interview und das ist auch genau der Grund, warum ich mich seit Monaten auf diesen Podcast-Gast hier gefreut habe. Weil Leute im Versicherungsbusiness, Manager im Versicherungsbusiness, Führungspositionen im Versicherungsbusiness absolute High-Performer sein müssen. Das heißt, sie sind in den meisten Fällen automatisch immer schon sehr, sehr krasse Persönlichkeiten, weil sie es eben über den ganzen Tag verteilt schaffen, Sales, Fulfillment und absolutes Fachwissen miteinander zu verbinden. Und genau deshalb freue ich mich heute auf den Gast, eine absolut inspirierende Person. Julia Kohl ist Managerin in der Versicherungsbranche und sie hilft neuen Agenturen dabei, im Versicherungsbusiness Fuß zu fassen. Das heißt, sie betreut hauptsächlich junge Leute, die in die Selbstständigkeit gehen und hilft ihnen dabei, in dieses Versicherungsbusiness reinzustarten und hilft ihnen dabei, die Agentur und die Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, sie hat sehr viel mit jungen Selbstständigen zu tun, aber sie betreut auch alle Bestandsvermittler seit vielen Jahren und überwacht da die Agenturentwicklung. Das heißt, sie muss absolut krasses Fachwissen haben, was Sales angeht, absolut krasses Versicherungsfachwissen haben, um die Agenturen optimal beraten zu können. Sie muss natürlich persönlich dafür geeignet sein, dauerhaft mit Geschäftskunden oder Geschäftskontakten umgehen zu können. Und sie muss auch absolut dafür geeignet sein, alle Prozesse im Versicherungsbereich kennenzulernen. Und das ist eine Sache, die kann ich euch sagen, da kommt es immer wieder im Unternehmertum darauf an. Also ein guter Unternehmer unterscheiden wirklich immer diese Sachen, weil wer Sales kann, wer Fachwissen kann und wer persönlich dazu geeignet ist, der wird immer wieder ein besserer Unternehmer sein als alle anderen. Und deshalb freue ich mich so auf dieses Interview. Viel Spaß euch dabei. Dann will ich hier Julia Kohl begrüßen. Julia, wir haben uns ja durch Social Media kennengelernt,
ja,
weil du mir gesagt hast, dass für euch oder dass es für dich super wichtig ist, weil vielleicht kannst du ganz zu Anfang mal deinen Job erklären, warum junge Menschen für dich so wichtig sind und warum wir überhaupt ins Gespräch gekommen sind.
Na klar, gern. Ja, ich bin offiziell Leiterin für Vertriebs- und Agenturentwicklung, so nennt sich das. Bin also ganz hauptsächlich dafür zuständig, Menschen für unser Unternehmen zu begeistern. Sowohl bereits ausgelernte und seit Jahren tätige Versicherungsvermittler, als eben auch junge Menschen, die im besten Fall ihre Ausbildung bei uns beginnen.
Ja.
Und deswegen ist das Thema Social Media zum Beispiel für mich ein ganz wichtiges Thema, weil wir eben genau dort, wo die jungen Menschen sich vermeintlich herumtreiben, auf uns aufmerksam machen müssen. Und das ist eben jetzt die Welt der sozialen Medien.
Und weil du selber Social Media liebst.
Auch das, ja. Aber so sind wir beide halt zusammengekommen. Und das ist ein Grund, warum wir das jetzt eben machen. Und ansonsten bin ich auch analog eben unterwegs im Auto und spreche mit ganz vielen Menschen an und möchte ihnen unsere Firma vorstellen, möchte uns als Mecklenburgische vorstellen, uns als Bezirksdirektion Erfurt, das, was uns ausmacht und das, was die Gesellschaft ausmacht. Und im besten Fall treffe ich dann auch mal Menschen, die sich dafür entscheiden, zukünftig für uns tätig zu werden.
Ja, okay. Also Agenturentwicklung ist quasi so eine Mischung aus, du rekrutierst Vermittler, du versuchst die zu rekrutieren, indem du die quasi für die Mecklenburgische begeistern möchtest und versuchst dann parallel aber auch so ein bisschen in dieses Employer Branding zu gehen, also dich für die Mitarbeiter zu branden und quasi dir dann später die Arbeit einfacher zu machen, wenn du die dann 1:1 rekrutieren willst.
Auch das gehört natürlich mit dazu. Na klar, wir brauchen auch ein Stück weit noch Markenbekanntheit. Das ist durchaus ein Thema für uns.
Ja.
Dadurch, dass wir ein Versicherungsverein sind, geben wir unsere Gelder eben wenig bis nicht für Marketingzwecke auf der großen Ebene aus, sondern das machen wir regional tatsächlich vor Ort.
Ja.
Deswegen wollten wir diesen Schritt ja für uns gemeinsam gehen, um zu sagen, wir machen mal ein Stück weit auf uns aufmerksam. Ja, genau. Und die Agenturentwicklung ist eben, ich begleite natürlich dann die Vermittler, die für uns tätig sind, auch weiterhin, um sie ein Stück weit erfolgreicher zu machen.
Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, guckst du dir dann auch so die Zahlen an? Ist das dann so dein Thema, sich so Zahlen anzugucken und zu gucken, wie ist die Leistung und wo geht da noch was? Oder macht das jemand komplett anders?
Nein, das mache ich. Das macht natürlich auch der Bezirksdirektor. Das machen aber auch meine anderen beiden Führungskräftekollegen. Das ist so ein Stück weit eine geteilte Aufgabe und jeder hat da so seine Spezialität. Der eine macht das Personenversicherungsgeschäft, der andere macht das Sachversicherungsgeschäft und ich bin im Prinzip für das große Ganze oben drüber zuständig, um das alles im Blick zu halten und sagen zu können, da musst du jetzt in die Richtung mehr, da musst du mehr in die Richtung und dann kommen im Prinzip die anderen Kollegen mit dazu. Das müssen wir natürlich ein Stück weit kontrollieren, na klar.
Ja, okay. Also nochmal so zu zusammenfassen, damit ihr uns vielleicht versteht. Hattet ihr euch damals für Social Media quasi entschieden und das, also an dem Punkt sind wir dann auch zusammengekommen, weil, so wie ich es jetzt verstanden habe, du bist quasi dafür verantwortlich, unter anderem neue Vermittler zu rekrutieren, die dann quasi für euch die Vermittlung machen und den Vertrieb machen. Und es ist dann natürlich einfacher, wenn die schon mal was von dir gehört haben und dich schon kennen und die Gesellschaft kennen, wie wenn sie halt noch gar keine Ahnung haben, für welche Gesellschaft das jetzt sein soll oder wenn sie sich noch gar nicht mit dieser Gesellschaft identifizieren können.
Genau, das war der Plan. Also wir haben natürlich in unserer Branche sowieso ein Nachwuchsproblem. Die allerwenigsten jungen Leute können sich für das Thema Versicherungen begeistern. Was natürlich auch daran liegt, dass sie im Zuge ihrer Jugend wenig bis überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema haben, weder in der Schule noch familiär.
Ja.
Das heißt, wir müssen sowieso deutlich lauter klopfen, als ganz viele andere Branchen das müssen. Und dazu kommt noch, dass wir eben keine Versicherungsgesellschaft sind, der die Markenrechte an einem großen Fußballstadion zum Beispiel gehört oder die regelmäßig Werbung im Fernsehen macht.
Ja.
Das heißt, unseren Namen Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit, den kennt man nur, wenn man damit familiär in Berührung kommt, regional über irgendwelche Veranstaltungen oder ähnliches oder wenn man tatsächlich aktiv danach sucht.
Ja.
Und weil das so schade ist und weil wir uns eben gerne vorstellen wollten und das, was uns ausmacht, von dem ich ganz fest überzeugt bin, dass es ganz, ganz gut ist für junge Menschen, um bei uns in Ruhe ihre Ausbildung machen zu können.
Ja.
Das müssen wir irgendwie raustragen und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Ich brauche auch gute, engagierte junge Menschen, die da wirklich Lust drauf haben und die möchte ich eben nicht immer gerne an den Markt verlieren und deswegen haben wir den Weg gemeinsam angeschoben.
Ja.
Vor einiger Zeit und das ist so das zweite Standbein. Ne? Das eine ist meine Arbeit, die ich für die Vermittler tue, die es schon gibt. Und das andere ist eben die Arbeit für die Menschen, die sich vielleicht noch nicht für die Branche entschieden haben oder schon entschieden haben, aber noch nicht wissen, wohin. Und da möchte ich gerne den ersten Schritt vorangehen und die Tür schon mal öffnen.
Ja. Ich glaube, ich habe dich ja schon so richtig genervt mit diesem Spruch, den man im Recruiting eigentlich so als Mantra sich immer nimmt. So, du musst dich beim Bewerber bewerben, bevor der Bewerber sich bei dir bewirbt. So, also eigentlich alle Fragen, die man hat, bevor man so einen Job irgendwie annimmt, die musst du davor halt schon beantworten. Und das kriegst du halt auf Social Media meiner Meinung nach super effizient hin, weil du ja so Sachen, du kannst auf so Sachen eingehen, was wir auch bei der Mecklenburgischen in Erfurt immer machen. Was ist dein Equipment, was du bekommst? Wie sieht so dein Tagesablauf aus?
Ja.
Oder was du auch gesagt hast, was euch ja ganz wichtig war, dass man wirklich alle Kollegen mal vorstellt.
Ja.
Weil es echt mittlerweile meiner Meinung nach selten ist, dass man entweder die Kollegen vor Ort noch sieht, oder dass die Kollegen wirklich alle cool sind und offen sind und so. Und das ist halt so ein, meiner Meinung nach, so ein unfairer Marktvorteil, den man sich schon durchaus dann zunutze machen sollte, weil es echt selten ist, dass man so in einem Büro reinkommt und alle irgendwie total offen sind. Also war für mich in der Versicherungswelt auch so ganz neu, mal so nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwie voll cool sind und voll offen sind und irgendwie gar nicht kriegskrämig.
Ja, dabei macht das ja eigentlich die Versicherungsbranche normalerweise aus. Also insbesondere die im Vertrieb arbeiten, sollten ja gut mit Menschen umgehen können, weil das ist ihr Job. Das heißt, für gewöhnlich sollte man, wenn man so ein Büro betritt wie das unsere, schon auf Menschen treffen, die offen sind und freundlich sind und dich erstmal herzlich willkommen heißen. Aber nun muss man sich mal in die Rolle eines solchen sehr jungen Menschen versetzen. Zum Teil sind unsere Auszubildenden 16 oder 17 Jahre alt. Das ist für die natürlich auch eine ganz neue Situation. Die müssen plötzlich aus der Schule raus zum Bewerbungsgespräch. Die haben vielleicht auch Klamotten an, die sich unwohl anfühlen. Und die wissen nicht, was kommt auf sie zu. Die kommen in ein großes Büro rein. Wer empfängt mich da? Mit wem unterhalte ich mich jetzt? Wie viele Leute sind da dabei? Das trägt natürlich noch zusätzlich zur Aufregung bei. Und von daher, glaube ich, ist das eine ganz wunderbare Idee zu sagen, Mensch, wir öffnen jetzt unsere Türen schon mal. Die sehen schon mal, wer kommt denn da auf dich zu? Da kommt dann vielleicht ein Frau Kohl und eine Frau Hobbs. Und ich glaube, vor uns muss wirklich niemand Angst haben. Und ich denke, damit hat man schon mal die erste Aufregung, zumindest was das angeht, ein Stück weit runtergefahren. Ja. Und zum Thema, wir bewerben uns bei den Bewerbern. Ja, ich glaube, dass der ein oder andere ältere Kollege damit noch ein Stück weit hadert, weil die Zeiten sich da einfach verändert haben. Also wir haben im Moment ein demografisches Problem. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die für die vielen Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen umso mehr klappern, um auf uns aufmerksam zu machen.
Ja.
Und wir müssen uns, ja, das stimmt, in allererster Linie bei den Bewerbern bewerben. Denn sie haben sehr, sehr viele Optionen links und rechts. Und alle haben ganz viele tolle Benefits. In jedem zweiten Büro bekommen sie ein iPad oder ein Auto oder eine kostenlose Bahncard. Also da gibt es einen Obstkorb, ein Handy. Also es gibt ja da die verrücktesten Ideen dazu. Ja. Nur muss ich mich in allererster Linie mit dem Job identifizieren können. Und ich glaube, das müssen wir ein Stück weit vorleben. Und ja, genau deswegen gehen wir eben diesen Weg, weil wir das verstanden haben. Und es funktioniert im Moment auch ganz gut.
Ja, vor allem, weil ihr ja auch immer noch weil ihr in der Branche arbeitet, wo du diese mangelnde Arbeitskraft nicht irgendwie ausgeglichen bekommst mit mehr Effizienz oder strukturierteren Systemen oder so. Also bei uns im Online-Marketing ist es ja so, dass wenn du irgendwie Herausforderungen hast, du versuchst immer zu allerletzt erst diese Mitarbeiterschraube zu drehen, weil du weißt, das ist zum einen das, was am längsten dauert, irgendwie das Anlaufen zu bekommen. Und zum anderen weißt du auch, dass es super schwierig ist, dann brauche ich dir wahrscheinlich nichts zu erzählen, Mitarbeiter zu finden, die wirklich auf diesen Job passen. Und ja, deswegen versuchen wir intern immer so wirklich alles so 120% effizient zu bekommen, weil du dir dann später halt diese Mitarbeiterschraube dann sparst. Aber bei euch geht das ja nicht. Also bei euch ist das so viel Effizienz kannst du da ja gar nicht mehr rausholen. Also musst ja alles über die Köpfe machen.
Wir wollen das auch gar nicht. Also Effizienz ist immer so ein Wort. Das gibt es bei großen Konzernen ganz gerne, aber das ist eben genau der Vorteil, den ich habe. Das wollen eben ganz viele Vermittler so nicht mehr, weil sie sich eben als Mensch überhaupt und als Arbeitskraft überhaupt nicht mehr wertgeschätzt fühlen. Es geht eben bei ganz, ganz vielen Unternehmen in Deutschland, auch ganz unabhängig von der Versicherungsbranche, eigentlich nur noch um Kosten.
Ja.
Es geht nur noch darum, möglichst viel Geld zu sparen, um möglichst viel an Aktionäre abtreten zu können oder in die eigene Tasche wirtschaften zu können. Und das ist in der Regel, leiden die Vermittler darunter. Und da muss man sich irgendwann die Frage stellen, wie viel Sinn macht dann die Effizienz noch, wenn am Ende trotzdem alles drunter und drüber geht? Also wie logisch ist es denn, dass ich die Post, die bei mir ankommt, nach Indien zum Einscannen schicke? In Zeiten, in denen wir über CO2-Abdrücke reden. Also das dürfte gar nicht erlaubt sein. Aber solche Dinge passieren, es findet statt. Wir haben uns dagegen entschieden, das finde ich sehr gut. Wir haben eben gesagt, nein, der Vermittler vor Ort, regional, das ist derjenige, der für uns den Vertrieb macht. Zulasten der Effizienz, ja, ist korrekt.
Ja.
Aber das ist der Vertriebsweg, für den wir uns entschieden haben, weil wir eben ganz, ganz fest davon überzeugt sind, dass letztlich die Menschen auch mit Menschen reden möchten.
Ja,
und im Zweifel dort auch ihre Beratung erfahren, die sie ja brauchen, weil sie selber ja nicht die Fachleute sind. Also ich möchte ja auch nicht meine Wand im Haus selber fließen. Ich hätte schon gerne jemanden, der dann kommt und mir sagt, mach das doch lieber so, mach's lieber so. Bevor ich selber anfange.
Aber gutes Thema, wir haben jetzt gerade einen Neukunden, eine Fliesenleger ongeboardet bei uns auf Social Media. Aber wenn du da jemanden brauchst, ich kenne da jemanden. Nein, Spaß. Was mich da jetzt so richtig krass interessiert, was jetzt auch keine reguläre Frage ist, du hast ja vorhin gesagt, du arbeitest extrem viel mit jungen Menschen zusammen. Und wenn ich jetzt gefragt werden würde, wen kennst du, der wirklich am meisten mit jungen Menschen in so einem Business-Kontext zusammenarbeitet, dann bist es definitiv du, weil ich halt weiß, dass du wirklich ja mit unfassbar vielen Menschen sprichst jede Woche und ganz viele davon kennst du nicht. Und wahrscheinlich achtest du auch darauf, dass die meisten davon so jung wie möglich sind. Zum einen, damit du es dann nicht in 10 Jahren irgendwie wieder die Stelle belegen musst. Und zum anderen, weil wahrscheinlich auch viele, kann ich mir vorstellen, das ist jetzt eine Annahme, aus dieser Versicherungsbranche irgendwie, gerade wenn sie neu sind, habe ich da immer so irgendwie festgestellt, ich komme ja ursprünglich auch aus der Immobilienbranche, dass es da viel Fluktuation gibt. Also keine Ahnung, man ist jetzt mit seiner Ausbildung fertig und weiß, bei dem Unternehmen ist es jetzt doch nicht so geil oder ich habe ein anderes Angebot von dem und dem bekommen. Also wie ist denn das für dich, so mit so ganz jungen Menschen zusammenzuarbeiten? Wie du schon gesagt hast, die sind teilweise 16, 17 Jahre alt, sind jetzt das erste Mal beim Vorstellungsgespräch. Mhm. Also wie gehst du da vor? Also versuchst du so viel Akzeptanz wie möglich zu haben oder versuchst du den, weil im Endeffekt bist du ja da nur so ein verlängertes Stück von den Eltern eigentlich. Ja. Weil du bist ja eigentlich der erste Kontakt, wenn die ihr Bewerbungsgespräch haben, der erste Kontakt, die mit der Geschäftswelt haben, oder? Kann man das korrekt so sagen?
Ja. Also bei so ganz jungen Menschen ist es tatsächlich so, da hat man auch noch einen Erziehungsauftrag. Das ist nicht die reine gewerbliche Tätigkeit, über die wir sprechen, sondern da geht es schon noch darum, wie du es schon sagst gerade, wir sind das erste Mal auf Arbeit.
Ja.
Versetz dich mal in die Lage, wie war es bei dir, wie war es bei mir? Ne? Du bist in der Schule gewesen, du bist da hingegangen, wie du wolltest, darüber hast du dir keine Gedanken gemacht. Du hast dein Zeug gemacht, du hast zugesehen, dass du deinen Abschluss bekommst und dann ging es ja schon das erste Mal los. Was mache ich denn danach? Hat uns doch keiner erklärt.
Ja.
Erklären die heute noch nicht. So, das heißt, ich gehe in die Schule, ich mache das bis zum Abitur im Zweifel oder wenn die jetzt 16 Jahre alt sind, eben bis zum Realschulabschluss. Und dann muss ich mir plötzlich Gedanken machen über meine Zukunft. Und das ist eine sehr langfristige Entscheidung, die ich da ja treffe. Jetzt heutzutage haben wir ganz oft die Möglichkeit zu sagen, ich werde nochmal Quereinsteiger woanders. Dann ist diese Entscheidung vielleicht nicht so final. Ich bin ja ein großer Fan davon, eigentlich zu sagen, schickt die jungen Leute nach der Schule ein Jahr ins soziale Jahr, verpflichtend für jeden.
So wie hier so Bundeswehr-Grunddienst.
Ja, nee, genau, aber für alle Geschlechter logischerweise. Ja. Ne, so, um dann wirklich zu sagen, tut euch selber den Gefallen, macht ein Jahr ein soziales Jahr, arbeitet im Pflegeheim, arbeitet im Krankenhaus, im Kindergarten und es gibt genügend Möglichkeiten und es herrscht überall Personalmangel. Aber einfach auch, um ein Stück weit Demut mal wieder reinzubringen in unsere Gesellschaft und in unsere soziale Gesellschaft, in der wir ja eigentlich leben wollen, alle miteinander. Ja. So. Und ich glaube, das würde auch so ein Mindset von so einem jungen Menschen mal festigen. Ein Stück weit erstmal. Wenn die aus der Schule rauskommen, dass sie einmal irgendwie im Leben gestanden haben, dann kommen die zu uns ins Vorstellungsgespräch, sind natürlich total aufgeregt, ist klar. Ne? Weil sie ja auch vorher, im besten Fall haben sie das gegoogelt oder im schlimmsten Fall, ich weiß manchmal nicht, ob es gut oder schlecht ist und dann werden die mit ganz vielen Fragen bombardiert, die jedem Zweifel stellen und dann bereiten die sich so darauf vor, dass das jetzt wie so eine, weiß ich nicht, wie eine Abfragerunde wird, aber das möchten wir natürlich nicht. Insbesondere bei uns ist es so, sie sollen sich wohlfühlen, sollen erstmal ankommen und ich will natürlich wissen, können die sich mit uns auch unterhalten? Können die das mit fremden Menschen? Ist das so ein Typ, der gerne redet und der gerne kommuniziert?
Ja.
Dafür muss ich nicht immer so diese Standardfragen stellen. Die kommen sicherlich mal vor, aber okay. So. Und dann im Zweifel, wenn wir uns dann für den Kandidaten entscheiden, dann kommt gerade bei uns eben in der Versicherungsbranche und ich bin am Kunden und ich habe da Termine, manchmal auch mit Geschäftskunden, immer ganz oft das Thema Kleidung auf den Tisch. Mhm. Nicht, weil ich erwarte, dass die mit Krawatte und Anzug kommen, aber ich erwarte, dass sie ordentlich kommen. Das ist auch ein Erziehungsthema, weil, wie ich es gerade gesagt habe, du bist immer in die Schule gegangen, da war das egal.
Ja.
Und jetzt bist du plötzlich auf Arbeit und musst dich da ein Stück weit einordnen. Und auch das Thema 8 Stunden am Stück arbeiten ist ein Thema. Und das ist auch völlig normal, weil sie haben in der Schule gesessen, sie sind um 8 gekommen. Dann hatten die Pausen zwischendurch, da konnten sie machen, was sie wollten, auch relativ viel. Sie hatten auch relativ viel Ferien.
Ja.
Und dann kommen sie und haben ja bei uns die komfortable Situation, sie haben trotzdem 30 Urlaubstage.
Was plus, schon sehr krass
plus ist. Plus Weihnachten, plus Silvester. Also eigentlich haben sie 32 Urlaubstage. Ja. Und dennoch ist das plötzlich gar nicht mehr so viel.
Ich weiß noch, so als kleine Side-Story, als ich das so meinen allerersten Arbeitstag in meiner Ausbildung hatte, da habe ich mich so ab 13.30 Uhr, 14 Uhr, gehst du ja normalerweise in der Schule schon längst nach Hause und ich habe so auf die Uhr geguckt und dachte mir, oh, wie soll ich jetzt hier noch 4 Stunden durchhalten? Ich schlaf gleich ein.
Genau.
Ich bin komplett fertig.
Und das muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen. Ja. Ne? Also es ist so, diese Zeiten von Zuckerbrot und Peitsche, die sind vorbei und das muss man aber dem ein oder anderen Kollegen, der das mal anders gelernt hat, schon auch noch vermitteln. Ja, und das macht es mit jungen Menschen manchmal spannend, ne? Weil der eine, bei dem einen geht das ganz schnell, der ist total engagiert und total effizient, weil seine Persönlichkeit es einfach so hergibt. Oder weil er vielleicht auch schon Eltern hat, die in der Selbstständigkeit tätig sind. Das merkt man auch, das ist ein Unterschied, weil sie ein anderes, weil sie einen anderen Bezug dazu haben. Zum Thema immer irgendwie arbeiten und irgendwie die Arbeit immer im Kopf zu haben. Selbst wenn man Feierabend hat, hat man ja ganz oft trotzdem die Arbeit im Kopf.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht bei einem Angestellten, der so einen klassischen 9-to-5-Job hat, anders. Würde ich behaupten. Nicht in jedem Job, aber in vielen
ist es. Ja, schon.
Also das sind alles so Befindlichkeiten. Das ist eine große Umstellung. Es ist eine zeitliche Umstellung. Es ist eine körperliche Umstellung. Und natürlich auch viel, viel Input. Und da hat man dann schon manchmal so Situationen, wo man denkt, aber da wachsen die für gewöhnlich rein. Viele unserer Auszubildenden sind auch nicht 16.
Also ein bisschen jünger können sie ja nicht mehr sein.
Nee,
also.
Tatsächlich sind die meisten ein bisschen älter. Ja. Ich scheue mich jetzt nicht davor. Ich würde auch einen 16-Jährigen Auszubildenden nehmen, da habe ich keine Schmerzen mit. Muss aber klar sein, dass sie da natürlich während der Ausbildung noch ein paar Aufgaben haben. Ne? Ja. Also sie brauchen einen Führerschein, den müssen sie machen während ihrer Ausbildung, weil sie natürlich im Versicherungsaußendienst können sie nicht ohne Führerschein arbeiten. Ja. Das ist schwierig, zumindest in unserer Region. In Berlin mag das vielleicht
schön
gehen.
Fahrer.
Genau. Ja, und dann muss man sich da ein Stück weit rantasten. Also ich glaube, mit viel Geduld, aber auch mit viel Verständnis und eben reden. Ne? Also nichts annehmen, sondern immer hinterfragen. Ist dir das bewusst? Weißt du das? Wenn nein, dann erklärst du jetzt und dann merkst du bitte fürs nächste Mal und dann ist es auch okay.
Also das ist so, dieses Thema interessiert mich so voll, weil du hast ja auch gerade so in diesem ganzen Social-Media-Marketing-Bereich, zumindest merken wir das immer, wenn wir in unsere Instagram-Anfragen oder in unsere YouTube-Kommentare gehen, hast du ja super viele Menschen, die extrem motiviert sind, sich irgendwie was aufzubauen und extrem motiviert sind, erstmal so in diese ganze Geschäftswelt zu kommen. Meiner Meinung nach, wenn du dann wirklich ein paar Fragen davon beantwortest und immer mal ein bisschen da nachhakst, merkst du oft, meiner Meinung nach, dass so diese Ausdauer und diese Disziplin so eine ganz krasse Sache ist bei jungen Menschen. Also, dass die zwar in diesen ersten paar Tagen super motiviert sind, aber dann krass die Disziplin nachlässt oder die eher so ein Anspruchsdenken haben von wegen, ja. Jeder ist jetzt, ich habe letztens ein Interview mit jemandem, der hat auch gesagt, seiner Meinung nach ist jeder 20-Jährige aktuell schon Millionär und das nehmen diese jungen Menschen dann halt auch mit ins Geschäftsleben. Wie gehst du damit um oder was sind so deiner Meinung nach, weil ich kann es jetzt hier nochmal für die Kamera sagen, du hast mir ja letztens gesagt, dass du glaube ich zwischen 5 und 7 jungen Menschen in diesem Ausbildungsprozess oder in diesem Einarbeitungsprozess gerade hast, also du hast ja schon, ich komme aus Recruiting, also du hast ja schon relativ viele junge Menschen, das ist glaube ich auch das, was viele Leute, die ähnliche Position haben wie du, was sie gerne hätten. Was ist denn so ein großes Problem oder so eine große Herausforderung, was du bei jungen Menschen immer wieder siehst, wo du wirklich so sagst, das geht eigentlich gar nicht aus deiner Sicht? Also wo stehen die sich selbst im Weg?
Man muss das natürlich unterscheiden zwischen ganz, ganz jung und jung.
Was ist so ganz, ganz jung? Also ganz, ganz jung ist wahrscheinlich so 16, 17 Jahre alt?
Ja, ganz jung ist für mich jetzt schon auch 20. Oh, okay. Wobei man sagen muss, insbesondere in unserer Branche ist 20 jung. Also der Durchschnittsvermittler ist männlich und 55.
Ja, aktuell.
Okay, ne? Also okay. wenn ich 20, von 20-Jährigen spreche, ist das schon jung. Eigentlich sind auch 30-Jährige tatsächlich noch jung in unserer Branche. Aber natürlich im Kopf ganz woanders als ein 16-Jähriger. Ne?
Ja.
Also die größte Herausforderung ist tatsächlich, sie zu binden und ihnen klarzumachen, dass das, wofür sie sich jetzt hier entschieden haben, gut ist. Mhm. Und dass das große Geld, mit dem manch anderer lockt, auch eine Erwartungshaltung beinhaltet. Das vergessen viele. Wie richtig, wie du es schon sagst, also insbesondere das, was wir hier machen, dieses Social-Media-Thema, hat dafür gesorgt, dass viele junge Menschen überhaupt kein Gefühl mehr dafür haben, den Wert des Geldes nicht mehr verstehen und auch nicht begreifen, was kostet denn der Porsche, den ich da fahren will? Und wie viele Jahre oder Monate muss ich in welchem Job dafür arbeiten, um diesen Porsche zu bezahlen? Wir zeigen dir den und sagen, das ist mein zukünftiges Auto, sag ich nett.
Schön.
Hätte ich auch gerne, gar kein Problem. Was tun wir jetzt dafür, damit wir uns dieses Auto dann auch leisten können? Ich glaube, in diese Realität muss man die so ein bisschen zurückholen. Das kann nicht jeder Influencer werden. Also das geht einfach nicht. Schlicht und ergreifend gibt der Markt ja gar nicht her. Sondern es gibt auch noch Menschen, die ganz normale Berufe ausüben. Und nun kann man ja in unserer Branche, wenn man entsprechend fleißig ist, schon Geld verdienen. Das hat ja jeder selber in der Hand.
Das würde ich auch so unterstreichen.
Deswegen fährt aber ja trotzdem nicht jeder Porsche.
Ja.
Also deswegen ist das Auto ja trotzdem was Besonderes. Und die Tatsache, dass es was Besonderes ist, sagt einem ja eigentlich schon, dass sich das vielleicht nicht jeder leisten kann.
Ja, klar. Ja.
Das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung.
Dass man die quasi so geerdet bekommt?
Genau, also dass man daran arbeiten muss, ihnen klarzumachen, dass das Geld, was sie da ausgeben möchten, erstmal verdient werden muss.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie das mit meinen Kindern mal wird irgendwann. Denn tatsächlich frage ich mich immer, wie kann das sein? Wo kommen diese Wünsche her? Denn sie leben ja alle in normalen Haushalten.
Ja.
Na, wenn ich jetzt in so einem Haushalt wie bei den Geissens irgendwie groß werden würde, ne, dann wäre das vielleicht für mich normal, dass ich sage, ich möchte einen Porsche fahren.
Ja.
Aber wenn ich doch in einem normalen familiären Umfeld groß werde, frage ich mich immer, die Eltern fahren normale Autos, die haben ein normales Haus oder eine normale Wohnung, die machen normale Urlaube, die leben völlig bodenständig. Wie kommt das denn zustande, dass sie denken, es ist normal, dass man Ferrari fährt?
Also ich glaube so, da bin ich auch so schuldig im Sinne der Anklage, weil du ja schon immer nur Instagram-Stories machst oder gerade wenn du so eine Personal Brand bist, schon immer nur das mit anderen Leuten teilst, wenn es jetzt irgendwie was super krasses ist. Also ich würde gerade so meiner Zielgruppe würde ich super gerne auch zeigen, so du bist, keine Ahnung, bist nicht den ganzen Tag irgendwie unterwegs oder beim Kunden bei Videoproduktion oder bist nicht die ganze Zeit nur am Geld ausgeben und am Shoppen, sondern eigentlich bist du ja 95% nur die ganze Zeit im Büro und sitzt da die ganze Zeit und machst irgendwelche nervigen Meetings oder guckst, dass dein Team läuft und so. Aber ich glaube, also ich persönlich würde mir das von jemand anderem ja auch nicht angucken. Also wenn ich jetzt einen Vorbild oder einen Mentor hätte, dann würde ich, glaube ich, auch, hätte ich keine Lust, mir anzugucken, wie der jetzt 5, 6 Stunden am Tag auch vor seinem PC sitzt, weil es ja total langweilig ist.
Ja, es ist langweilig, aber das ist, glaube ich, so das Problem unserer Generation.
Ja.
das Thema Langeweile. Da kann ja keiner mehr mit umgehen. Aber dass zu jedem Job auch Verwaltung und auch mal Sachen dazugehören, die nicht so viel Spaß machen, das muss man den Menschen klar machen. Das ist wichtig. Ja. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass unser Kanal, den wir haben, auch ehrlich ist.
Ja,
also wir haben da auch einen Vermittler, der neulich auch darüber gesprochen hat, was für Ängste er hatte, als er sich selbstständig gemacht hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass sich ein junger Mann vor die Kamera setzt und das der Welt so präsentiert. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Social Media, insbesondere so für meine Kinder wünsche ich mir das, wieder ein bisschen ehrlicher werden würde.
Ja,
denn
ja.
Also in meinem Fall ist es jetzt so, ich habe 2 Töchter und da sehe ich das noch viel kritischer, die ganze Sache. Denn wie viele junge Frauen präsentieren sich relativ freizügig bis hin zu nackt in den sozialen Medien und präsentieren da ja auch Körpervorbilder, von denen wir Erwachsenen jetzt wissen, dass die Hälfte von den Bildern ja einfach auch mal nicht der Realität entspricht, ne? Weil sie so bearbeitet haben, dass es wehtut.
Zum einen von der Bearbeitung her.
Genau.
Von dem Physischen dann mal ganz abgesehen.
Die Bearbeitung tut schon weh, aber ansonsten auch. Aber das ist natürlich für so eine junge Frau, die irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt ist, ist das ein ganz schwieriges Thema, weil die verstehen das nicht. Die sehen diese Bilder und vergleichen das mit sich selbst und fragen sich, oh, was passiert hier, ne? Warum sehe ich nicht so aus? Und genau vor dem Hintergrund, glaube ich, ich finde Social Media gut, ich finde das wichtig, ich finde das super, dass es das alles gibt. Aber ich glaube, wir würden uns allen gefallen tun, da ein bisschen ehrlicher zu werden.
Ja, klar.
Das ist auf jeden Fall so ein Thema. Deswegen finde ich das ganz gut, dass wir das so machen. Und das ist aber tatsächlich die größte Herausforderung dann mit den Auszubildenden, mit den jetzt ganz jungen Menschen, weil die sind eben damit groß geworden und da muss man die so ein bisschen mit abholen.
Und das war so vorhin schon die Frage, wie findet denn das dann statt? Also kommen die dann wirklich zu dir und sagen so, hey Julia, ich habe jetzt hier so und so viel Umsatz geschrieben, wann kann ich mir meinen Porsche leisten? Oder, also wie kommt das überhaupt zustande, dass du die dann so geerdet bekommst? Weil ich glaube, so wie ich die jüngeren Leute mitbekommen habe, bist du auch auf jeden Fall eine krasse Autoritätsperson oder eher eine krasse Respektsperson, so, weißt du, weil du ja schon so diese erste Schnittstelle zum Job dann bringst. Ist es dann so, dass die sich wirklich ganz offen da mit dir unterhalten oder kriegst du das dann eher so mit, dass die so zur Utopie neigen, wenn die dir irgendwas erzählen? Also wie findet denn das praktisch statt?
Unterschiedlich, das kommt auf die Persönlichkeiten an. Okay. Also manch einer kommt natürlich und sagt, hier, wann kann ich mir meinen Porsche leisten? aber die meisten machen das tatsächlich, arbeiten die ja in der Regel nicht bei mir, sondern eben bei Vermittlern.
Ja.
Und meistens sind es da die Vermittler, die sich das anhören.
Und die, ja, okay.
Und die erzählen es mir dann im Zweifel, ne? Ja. Also ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, unsere jungen Menschen, die aktuell für uns tätig sind, ich glaube, die sind alle sehr, sehr gut in der Realität angekommen.
Was? Liegt an unserem Instagram-Account, um jetzt Eigenwerbung zu machen.
Also wir sind ja auch ehrlich auf dem Account.
Das stimmt.
Da fährt ja keiner mit einem Porsche rum und tut so, als wenn das total easy wäre, ne? So wie manch ein Strukturvertrieb das vielleicht manchmal darstellt. Sondern das sind ganz normale, geerdete Persönlichkeiten, die ihren Job ausüben, die wir da vorstellen und die ganz genau so tatsächlich auch leben. Und da sind sicherlich welche dabei, die auch sehr schöne Autos fahren, klar. Ja. Aber die arbeiten da auch viel für. Und ich glaube, das leben diese Vermittler den jungen Menschen dann eben auch vor. Die sagen halt, pass auf, ich habe da dieses schöne Auto, ja. Aber du siehst ja auch, was ich dafür tue. Ne? Ja. Wenn die dann eben 20 Kundentermine in der Woche haben, dann sind die eben jeden Abend erst um 8 oder um 8:30 zu Hause. Und dann muss man sich entscheiden, möchte ich das? Oder stelle ich jetzt lieber wieder das große Thema Work-Life-Balance davor und sage, ich möchte das nicht, dann ist es okay. Aber dann fahre ich eben keinen Porsche. Ganz einfach.
Wie ist das? Wie nimmst du das wahr mit diesen jungen Menschen? Gibt es da gerade so eine einheitliche Meinung? Geht das eher zu Work-Life-Balance oder geht das eher zu Full-Time-Hustle? Weil was ich gerade so mitkriege, gerade in diesem Business-Bereich, wo wir uns auf Social Media auch viel aufhalten, geht es ja gerade eher wieder in die Richtung, dass du sagst, weg von Work-Life-Balance, wenn du ein besonderes Leben haben möchtest, musst du auch besondere Leistungen bringen. Wo gehen die jungen Menschen da deiner Meinung nach, also in welche Richtung gehen die hin?
Das hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, was der Einzelne möchte.
Also wenn ist ich jetzt natürlich,
ja genau, es hängt völlig vom Menschen ab. Wenn ich jemanden habe, dem das total wichtig ist, den schönsten AMG vor der Tür zu haben, dann arbeitet dieserjenige natürlich auch sehr viel dafür für gewöhnlich.
Ja.
Wenn er das nicht tut, dann denkt er wird jetzt Influencer.
Ja.
Das ist dann, also es muss, die Wünsche, die man hat, müssen immer zu der Realitätswahrnehmung passen. Also man kann viel erreichen bei uns und bei allen anderen im Prinzip letztlich auch, wenn man dafür aber was tut. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. und dann gibt es wiederum welche, die sagen, also ich bin gerne erfolgreich, ich mache das, was ich mache, gerne, aber mir ist es eben nicht wichtig, den schönsten, neuesten AMG vor der Tür zu haben. Mir reicht auch ein Dacia zum Beispiel. Was völlig okay ist.
Oder normalen Mercedes.
Oder normaler Mercedes. Oder halt einfach irgendein anderes Auto auf diesem Planeten.
Ja.
Und da ist dann vielleicht das Thema Work-Life-Balance wichtiger.
Ja.
Wichtig ist auch, dass wir, die wir da ja von oben drauf gucken, ein Stück weit mit verantwortlich dafür sind, auch für eine gewisse geistige Gesundheit Sorge zu tragen. Wenn ich also merke, ich habe da einen jungen Menschen, der ein bisschen zu viel arbeitet und mal ein Stück weit in sich hineinhören sollte, um darauf zu achten, dass es ihm noch gut geht damit,
ja,
dann interveniere ich da schon auch.
Also du bist quasi so voll der Allrounder, was deine Vermittler angeht.
Ich versuche es. Es ist ja natürlich nicht möglich, die alle rund um die Uhr, also insbesondere bei den jüngeren Leuten gucke ich schon hin, weil die ja nun gerade Berufsanfänger sind, gerade erst gestartet sind und ich ja gerne noch ein paar Jahrzehnte im Zweifel mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass es ihnen mit dem, was sie tun, auch zu Hause dann noch gut geht. Ne? Und die hier nicht auf der Couch zusammenbrechen, weil die ganze Woche so anstrengend war, dass nichts für nichts anderes mehr reicht als für die Couch. Das, das möchte ich nicht.
Ja. Das schon. Okay, also dann sollte ich nehme mir das so als Vorbild, das quasi nicht immer so zu predigen, dass du so krass arbeiten solltest, dass du danach komplett nur noch auf der Couch liegen kannst.
Naja, man sollte schon darüber nachdenken, man arbeitet ja, um zu leben.
Ja.
Ne?
Ja.
Du lebst ja nicht, um zu arbeiten. Ich arbeite auch gerne, ne? Gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz tut man all das ja, um dann mal Geld zu haben für den Urlaub oder Geld zu haben für irgendwas Besonderes, was man am Wochenende machen möchte. Dafür braucht man aber ja auch noch die Energie. Ne? Wenn ich natürlich dann so viel arbeite, dass ich die Energie dafür nicht mehr aufbringe, schöne Dinge zu erleben, dann stellt sich die Frage, wozu tue ich mir das dann alles an? Also dann habe ich ganz fürchterlich viel Geld auf dem Konto, aber kann es nicht mehr ausgeben.
Es ist wie, als ob du jetzt bei den Gesprächen mit mir und meiner Freundin zugehört hättest. Das ist wirklich immer so. Sie will immer so regelmäßig Urlaub machen. Und ich denke mir dann, das ist schon wieder viel zu stressig, wenn ich an diesen Flughafen denke oder dass du zum Flughafen hinfahren musst. Und dann bist du ja dann am Reiseziel und dann musst du ja auch irgendwie vom Hotel irgendwo hinkommen. Das stresst mich total.
Okay, ja gut, die Anreise und die Abreise sind meistens stressig, das ist korrekt. Aber für gewöhnlich hat man dazwischen ja dann ein bisschen.
Ich bin nicht so dran, dann immer durchzurechnen, wie viel dich das kosten würde, wenn du so mit einem normalen Privatjet dann dahin fliegen würdest und dann abzuwägen, ist jetzt der Urlaub teurer oder ist einfach nur das Hinkommen teurer und wie kommst du dann von diesem Flughafen wieder zum Urlaubsziel?
Also ich habe mir sagen lassen, so ein Erste-Klasse-Flug ist vielleicht gar nicht so teuer, wenn man irgendwie verscherbeln die manchmal die Tickets, weil sie ihre erste Klasse nicht vollkriegen.
Ja. Bin ich jetzt auch Profi drin. Oder so, es gibt wie heißt das, Leckflüge, dass die Privatjets dann quasi irgendwo hingeflogen sind und die müssen ja dann wieder zurück in den ursprünglichen Hangar und dann kriegst du die teilweise 50%, 60%, 70% günstiger, einfach weil die nicht komplett sinnlos leer zurückfliegen wollen.
Das dann ist wieder beim Thema, ne?
Ja.
Wie viel möchte ich arbeiten, um mir sowas leisten zu können?
Also bevor wir zur nächsten Frage kommen, würde ich unbedingt noch sagen, weil ich auch weiß, dass wir hier sehr viele Zuschauer haben, die sich so krass für Social Media Marketing interessieren. Wir haben jetzt übelst oft darüber geredet, dass die Kampagne, die wir gerade bei euch machen, super authentisch ist. Und das tun wir ja auch zum Glück, wo ich echt sehr dankbar drüber bin. Mir von Anfang an gesagt hast, lass es uns so authentisch wie möglich machen. Weil das macht ja auch Sinn, weil alles, was dann hinten raus sich als nicht authentisch rausstellt, das fragen die Vermittler dich ja dann auch komische Sachen, wie ihr habt ja mit was komplett anderem beworben und es zählt gar nicht so, wie gesagt wurde. Und da will ich auch nur noch mal für alle Zuschauer sagen, aktuell sind alle Kampagnen extrem erfolgreich, wo wir wirklich so auf volle Authentizität achten. Also gerade jetzt auch, wenn wir mit Handwerkern irgendwas machen oder mit Versicherungen, alles, was authentisch ist für Recruiting oder für Neukundengewinnung, läuft gerade super gut, weil ich glaube, dass es vielen Leuten so geht wie uns, die halt sagen, ja, wir haben jetzt keine Lust mehr, so das aufgebrezelte Image irgendwo uns anzugucken, sondern aktuell, meiner Meinung nach, im Business-Kontext geht es aktuell wieder mehr so in Richtung authentisches Auftreten, authentisches Branding, zeigt so, wie es wirklich ist und hübsch nichts auf, weil es will eh niemand mehr sehen, vor allem wenn es um Jobsuche geht.
Ja, ich glaube, es will nicht nur keiner mehr sehen, sondern ich glaube, sie glauben es einfach auch nicht mehr. Also wenn ich so an mich selber denke, ne, man guckt sich diese ganzen aufgehübschten Werbekampagnen, Social Media Stars, Influencer, weiß Gott, wie sie alle heißen. Man guckt sich das an und du erwischst dich ja selber schon dabei, dass du das immer hinterfragst. Egal, worum es geht, du glaubst doch nichts mehr.
Ja.
Keine Creme erfüllt doch das, was man dir verspricht. Nichts.
Ja, ja.
Kein Sportgerät erfüllt das, was man dir verspricht. Also gerade im Bereich Abnehmen und Schönheit, da werden dir Dinge versprochen. Da guckst du ja als erwachsener Mensch drauf und denkst, ey, Darum geht es wirklich, dass ich das glaube. Aber ja, tatsächlich gibt es halt, ja, sicherlich auch aus der Verzweiflung heraus, ich weiß es nicht, bestimmt Menschen, die das dann tatsächlich kaufen und daran glauben.
Ja.
Aber die allermeisten, bei den allermeisten gewinnt doch mittlerweile schon die Vernunft. Die sagen, guck, ey, das ist doch wieder eins von diesen, ne?
Und
genau das wollen wir ja nicht.
Ja.
Sondern wir wollten ja von Anfang an genau ehrlich das präsentieren, was wir ja sind. Was wir, glaube ich, auch gut präsentieren können, weil ich wüsste nicht, was wir zu verstecken haben.
Ihr seid sehr angenehme
Kunden. Ja, und das möchten wir natürlich auch hinaustragen in die Welt der jungen Menschen, die jetzt ihre Berufsausbildung suchen und vielleicht noch mit sich hadern und überlegen, Mensch, was wäre es denn? Ne? Und wer ist es dann vielleicht sogar auch im Zweifel? Und deswegen haben wir ja diesen Weg beschritten und dann eben, wie du schon sagst, authentisch. Das war ganz wichtig.
Ja. Also bei einer guten Überleitung. Und zwar, du machst ja ganz viel im, ich nenne es mal 1:1 Recruiting oder lokales Recruiting, dass du quasi LinkedIn-Kampagnen schaltest oder also du schickst Pakete weg und versuchst dann die Pakete oder die Leute, die die Pakete empfangen haben, zu retargeten. Also da nochmal bei denen im Blickfeld zu bleiben, denen zu zeigen, wer du bist und dass du das Paket wohlwollend dahin geschickt hast. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir letztens ja auch über eine mögliche Online-Recruiting-Kampagne gesprochen haben über Social Media. Wir das dann aber relativ schnell wieder verworfen haben, weil du eben so erfolgreich recruited hast, dass du gerade zwischen 5 und 7 junge Menschen schon in den Startlöchern hast, die jetzt eher erstmal eine Perspektive brauchen, also die da sind und jetzt geguckt wird, wo du die einsetzt, dass die bestmögliche Perspektive für die haben. Also so laut den Zahlen spricht es dafür, dass du eine mega erfolgreiche Recruiterin bist, wenn man das so nennen darf oder wenn man dich so nennen darf. Was ist deiner Meinung nach so dieses Mindset dahinter? Also was macht jemanden aus, der sehr erfolgreich im Recruiting ist? Mhm. Und wie hast du es vielleicht geschafft, so viele junge Leute, die ja gerade absolut Gold am Arbeitsmarkt sind, für dich oder für euch zu begeistern? Also warum sitzen die bei dir gerade?
Ja, das ist, also tatsächlich ist mein Job ja so ein Stück weit, was das angeht, zweigeteilt. Ne? Ich mache einen Teil digital und einen Teil mache ich komplett analog. Mhm. Das heißt, die Pakete, die ich verschicke, das sind echte Pakete mit Karten, die ich selber unterschreibe, die selber von uns eingepackt werden und die selber von uns verschickt werden.
Das ist im Recruiting ja auch selten, dass so jemand noch, oder sowas noch selber gemacht
wird. Ja, aber das ist ja genau der Punkt.
Ja.
Also genau das unterscheidet uns ja vom Markt.
Ja.
Und das machen wir auch nach wie vor mit ganz viel Leidenschaft und machen das auch nach wie vor sehr, sehr gerne und aber auch ja entsprechend häufig. Und das sind Pakete oder Geschenke, Präsente, Karten, wie auch immer, die kriegen eben Vermittler, die schon fertig sind. Die sind am Markt, die betreuen schon Kundenbestände.
Kannst du ganz kurz vielleicht bei dem Paket nochmal was dazu sagen, was das genau mit Gemüse zu tun hat?
Ja. Na gut, es gab da mal eine Aktion, ja, die wir immer mal wieder machen. Also mein Name ist ja Kohl, der Name meines Bezirksdirektors ist Wirsing. Und da haben wir uns natürlich überlegt, kann man ja was draus machen. Und haben dann einen Code und einen Wirsingkopf verschickt, ja, mit der entsprechenden Karte dazu. Das war ganz nett, auch sehr gut angekommen.
Ja.
Weil das macht natürlich sonst klar keiner.
Mega Copywriting.
Und weil die meisten kommen eben, weil wir leben ja in einer digitalen Welt, schicken dann E-Mails, rufen an, das höchste der Gefühle. Manch einer geht einfach so vorbei, auch das kommt vor. Und irgendwie muss man ja einen Weg für sich finden, sich abzuheben. Und insbesondere mit einer kleinen Versicherungsgesellschaft, wie wir sie sind, das haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass die Markenbekanntheit sich in Grenzen hält, sind wir darauf angewiesen, dass wir auf uns aufmerksam machen. Und das tun wir eben auf diesem Wege. Und holen die Menschen dann eben tatsächlich ab, indem wir vielleicht einen Anruf für uns mal vorstellen. So in die Richtung geht das. Die jungen Menschen, über die wir da jetzt sprechen, die kann ich natürlich nicht auf diesem Wege rekrutieren. Geht nicht, weil die A ja noch gar nicht für mich erreichbar sind, keine Nummern, keine Vermittler am Markt und ich B noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt für mich tätig werden wollen. Das heißt, zum einen sind es Menschen, die über Vermittler zu uns gekommen sind, weil die gesagt haben, Mensch, ich bin dort perspektivisch beschäftigt oder bin schon und suche jemanden, der meine Altersnachfolge antritt. Ja. Oder es sind eben Menschen, die ja zum Teil über Social Media auf uns aufmerksam geworden sind, zum Teil über Bekannte, zum Teil über Stellenausschreibungen. Also das greift wahrscheinlich so ein Stück weit jetzt alles zusammen. Wir haben uns einen ziemlich guten Namen gemacht in Thüringen und ja, dann reden eben auch gerne mal Menschen über uns, die uns mal gesehen haben. Und das ist ein Netzwerk, das sollte man nicht verachten. Das gehört natürlich zusätzlich auf jeden Fall zum Social-Media-Dasein dazu.
Ja, das ist cool, dass du das jetzt sagst, weil das war auch so eine Frage, die mich krass interessiert hat, wie du es zu so einer Markenbekanntheit geschafft hast im lokalen Raum, also in Thüringen und so. Weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja auch das, was ich im Marketing immer so voll predige. Guck, mit welche Tools du gerade zur Verfügung hast, guck, mit was du arbeiten kannst und nimm dann einfach das zu deinem unfairen Vorteil. So, also es kann ja gerade für junge Menschen beispielsweise ein Vorteil sein, dass du wenig Geld verdienst, weil meistens hast du, wenn du wenig Geld verdienst, viel Zeit und dann hast du mehr Zeit als deine Marktteilnehmer. Und ich finde es so cool, dass ihr euch immer wieder dann überlegt, was ist jetzt so unser unfairer Vorteil, den wir gegenüber den anderen haben. Und meiner Meinung nach habt ihr einen echt krassen Ruf in Thüringen. Wie kriegt man das denn? Also einfach, dass du sagst, Stellenausschreibungen mixen mit Social Media und Vor-Ort-Präsenz? Oder was ist so das Secret dahinter?
Also zum einen ist es natürlich die Unternehmensphilosophie, mit der ich werben kann, die uns unterscheidet, maßgeblich von den allermeisten großen Versicherungskonzernen. Dann eben viel, viel Arbeit. Wir haben tatsächlich viel gearbeitet. Ne? Also wenn ich irgendwann frage, wann fahre ich meinen Porsche? Mal gucken, ob mir das gelingt. Aber wir schauen halt, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, ne? Indem wir eben sagen, wir schicken da tatsächlich auch Pakete eben hin. Da sind immer irgendwie Geschenke drin. Aber es hat auch immer eine gute Idee. Und es geht eigentlich immer nur darum, uns und das, was wir gut können, auch in Erinnerung zu rufen. Ja. Nicht weniger. Also ich muss da nicht auf irgendjemanden draufklopfen, der irgendwas vielleicht nicht so gut kann. Darum geht's mir gar nicht. Muss ich auch gar nicht, weil es geht wirklich nur um das, was uns auszeichnet als Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft. Und das reicht bei ganz vielen schon.
Ja.
Tatsächlich, um erstmal zu sagen, Mensch, cool, die Idee fand ich gut, lass uns doch mal reden. Und was dann daraus wird, das weiß man ja nie vorher. Aber es geht ja in erster Linie darum, sich mal kennenzulernen.
Zumal das meiner Meinung nach auch immer was voll mit richtig krasser Wertschätzung zu tun hat, wenn du dann ein Paket bekommst, wo noch irgendwas drin ist, womit du tatsächlich auch was anfangen kannst oder wo du dann drüber lachst, das kommt bei jedem gut an. Und jetzt gerade auch nochmal so in diese Marketingrichtung zu gehen, sehen wir es ja auch immer noch bei sehr bekannten Leuten, die auch von Unternehmen regelmäßig irgendwelche krassen Pakete geschickt werden, was ja für alle Zuschauer ja auch das Zeichen sein sollte, dass Pakete immer noch genauso gut funktionieren wie damals auch. Dass sich ja nur niemand die Mühe macht, oder?
Ja, das ist so das Stichwort, die Mühe dahinter. Ja. Ne? Also, und das ist das, was die Vermittler in dem Fall dann auch wirklich wertschätzen, weil sie sagen, ey, das macht sonst kein Mensch mehr. Mir schickt kein Mensch mehr Pakete. Nein, wer denn? Die schicken alle noch E-Mails. Schickt doch keiner mehr einen selbstgeschriebenen Brief oder irgendwas. Also, wann hat ihr das letzte Mal einen selbstgeschriebenen Brief bekommen?
Also meine Interessenten, die bekommen das von mir regelmäßig. Ja. Ich gehe auch so auf die Schiene, dass ich sage, jeden, den ich irgendwie outreachen möchte, dem schreibe ich jetzt einfach einen Brief.
Genau.
Hat bis jetzt noch nicht geklappt. Bis jetzt wurde alles immer dreist ignoriert, aber vielleicht konnten die auch einfach meine Schrift nicht lesen.
Nee, also Briefe schreiben und dann darauf warten, dass jemand reagiert, das ist schwierig. Also man muss da schon aktiv hinterher sein. Es gibt immer mal welche, die darauf reagieren.
Ja.
Und sich bedanken und sagen, Mensch, coole Idee. Jetzt in dem Fall mit dem Kohl und dem Würselkopf, das war natürlich auch einfach eine wirklich gute Idee. Und deswegen sind auch einige von sich ausgekommen und haben uns angesprochen. Aber normalerweise muss man da schon telefonieren.
Okay, also sollte ich dann spätestens, wenn ich so wie an irgendeinem Konzern so einen selbstgeschriebenen Brief schicke, dann einfach nochmal versuchen, jemanden ans Telefon zu bekommen.
Ja, wobei das natürlich bei einem Konzern schwieriger ist, weil sich da immer die Frage stellt, hat der Richtige den Zettel überhaupt in die Hand? Wenn wir jetzt einen Vermittler kontaktieren, dann hat das der Vermittler in die Hand gekriegt. Okay. Das steht außer Frage. Ja. Ne? Also im Zweifel liegt es noch bei der Post. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber normalerweise hat es ja dieser Mensch, den ich erreichen wollte, tatsächlich auch bekommen.
Ja.
Und dann kann man schon mal nachfragen, Mensch, wie sieht es denn aus? Ne? Haben Sie denn uns auch ein Paket gekriegt? Und da reagiert keiner negativ drauf, weil das Paket einfach cool war.
Ja.
So. Und dann sind auch relativ häufig tatsächlich Kontakte daraus entstanden, weil einfach um sich Optionen offen zu halten. Es ist ja auch nicht immer gleich ein echtes Gespräch, was vielleicht irgendwann mal zu einer Geschäftsbeziehung führt. Das weiß man ja vorher
nicht. Ja, das ist, dazu will ich auch nochmal an alle Zuschauer so den Appell geben, sich unbedingt, das habe ich auch schon öfter gesagt, sich so ein Beispiel an der Versicherungsbranche zu nehmen, weil ihr seid ja wirklich so knallhart, wenn es darum geht, beispielsweise du schickst jemandem ein Paket und der antwortet nicht zurück oder so, dann denkt man einfach nicht darüber nach, interpretiert da nichts rein, sondern du rufst ihn einfach an und fragst ihn, ob er das halt bekommen hat, was ja normalerweise persönlich du ja dann erstmal so wieder ins Private schwenken willst und dir dann so denken willst, du hast das jetzt hier verschickt und niemand antwortet darauf. Wie beispielsweise habe ich sehr guten Kunden oder Kunden, an denen ich interessiert bin, habe ich zu Weihnachten auch selbstgeschriebene Karten und sowas geschickt. Mhm. Und da switchst du oder willst du dann auch schnell switchen, von wegen, der hat jetzt meine Karte bekommen, ich habe mir da voll viel Mühe gegeben, er hat nicht geantwortet und eigentlich ist das richtige Mindset, wie du ja auch sagst, ruf einfach an, frag, ob er das bekommen hat und dann wird er dir schon sagen, dass er sich drüber gefreut hat.
Naja, man muss immer so ein bisschen daran denken, wie sind Menschen? Und genau, und man darf das gar nicht persönlich nehmen und auch gar nicht negativ in irgendeiner Form interpretieren, sondern es ist tatsächlich so, die haben sich da garantiert drüber gefreut. Die haben das aufgemacht, die haben sich drüber gefreut und dann haben sie wieder vergessen.
Ja, oder keinen Bock gehabt, dir zu schreiben.
Ja, das ist einfach, nee, oder im Zweifel auch zu viel zu tun.
Ja.
Das ist manchmal, also man darf nicht zu viel für den Menschen gegenüber denken. Das ist auch ein absolutes Credo ja im Kundengespräch.
Ja.
Ich darf nicht mit dem Portemonnaie des Kunden denken. Er ist erwachsen und trifft die Entscheidung. Und genauso ist es da auch. Das heißt, ich schicke denen Pakete, Karten, letztlich ist es egal. Ein paar davon reagieren darauf, ja. Die allermeisten werden nicht darauf reagieren, die werden dann angerufen und die sagen dann auch, also die allermeisten Telefonate dazu sind immer, immer positiv.
Ja.
Egal, ob da ein Gespräch draus entsteht oder nicht, die sind immer erstmal positiv. Und jetzt haben die ja auch schon das ein oder andere Mal Post von uns bekommen.
Ja, okay.
Also es ist ja nicht so, dass die nur einmal Post kriegen und dann nie wieder, sondern die kennen ja meinen Namen, die kennen die Mecklenburgische, die kennen unsere Ideen. Und dann werden auch die Telefonate mit der Zeit ja immer entspannter, ne? Weil man halt schon weiß, ach, jetzt ruft die Mecklenburgische vielleicht wieder an.
Das ist so krass, ey. Da können sie wirklich so viele junge Leute im Vertrieb da was abgucken, auch was dieses Retargeting angeht. Weil wie du schon sagst, du kannst ja eigentlich förmlich darauf warten, dass wenn du dem regelmäßig, ich weiß nicht, in welchen Abständen schickt der Pakete, einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich, ja. Also ich schicke schon mehrmals im Jahr welche raus, ja. Aber natürlich.
Ja, das ist ja voll krass so, weil du weißt, sobald dieser Vermittler mit seiner Gesellschaft irgendeinen Streit hat oder so, dann bist du sofort in seinem Kopf.
Ja.
Und er weiß ja, wenn die mir jetzt hier nicht das geben, was sie wollen, dann rufe ich bei Julia an und gehe zur Mecklenburgischen. Und ich glaube, das ist so übelst powerful Retargeting, weil du ja immer wieder dem zeigst, dass du da bist und dass du an ihm interessiert bist. Genau. Und das ist ja dann, du lässt ja dann wirklich nur die Zeit für dich spielen und lässt die andere Gesellschaft Fehler machen. Und sobald die einen Fehler machen oder arrogant mit dem Vermittler umgehen, dann weißt du wahrscheinlich sofort, dass bei dir der Anruf kommt.
Ja, das ist letztlich der Plan. Darum geht es ja auch, ne? Ja. Also, dass die Vermittler irgendwann auf uns zukommen und sagen, jetzt möchte ich mein berufliches Umfeld verändern. Und ich muss natürlich, das ist mein Job, dafür sorgen, dass sie dann wissen, bei wem melden sie sich. Und da muss ohne zweite Meinung meine Telefonnummer ganz oben sein.
Haben schon. Ich sehe schon, wir haben hier so extrem krasse Sales-Learnings, was das angeht. Das sollte sich hier, diesen Podcast sollte sich hier jeder was mitschreiben. was mich noch interessiert, so, vielleicht willst du darüber ein bisschen was noch sagen. Ich habe dich ursprünglich mal so nach deinem Mindset in deinem Job gefragt, so, also was so diesen Job ausmacht und so. Und da kam was Spannendes, weil ich eigentlich ja gedacht habe, dass du so, wie soll man sagen, dass du so voll krass dahinter stehst, was so dieses Recruiting in der Versicherungsbranche und so abgeht. Du hast mir aber was ganz anderes gesagt. Und zwar so sinngemäß, dass es manchmal schon so ein bisschen, dass es manchmal schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, destruktiv ist, weil man sich ja gegenseitig die ganze Zeit nur versucht, die Leute wegzunehmen. So, wie versteht man das? Also, ist es wirklich so, dass man sich die ganze Zeit, also ich kann mir vorstellen, du konkurrierst auch mit anderen Recruitern von anderen Gesellschaften, bist wahrscheinlich definitiv besser als das, was die machen. Ist es so, dass man sich wirklich gegenseitig nur die Leute wegnimmt oder kommt es einem manchmal nur so vor? Oder ist es wirklich so, dass eure Vermittler auch regelmäßig andere Angebote bekommen von anderen Gesellschaften und die das dann sagen und gegenrechnen wollen?
Ja. Also tatsächlich kriegen die Vermittler am Markt, die dort sind, sehr, sehr regelmäßig Angebote. Was daran liegt, dass die, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die Branche echt ein Nachwuchsproblem hat, weil keiner hat Bock auf Versicherung. Weiß ich gar nicht warum. Wenige.
Spätestens nach dem Podcast hätte ich mich hier auch geworden.
Also im Moment, wie gesagt, bei uns läuft es gerade ganz gut.
Ja.
Aber normalerweise ist es tatsächlich, wenn man das bundesweit und branchenweit betrachten würde, haben wir da schon ein Problem, weil natürlich andere Jobs attraktiver sind. Ja klar, will ein junger Mann vielleicht lieber Spiele für die PlayStation entwickeln, keine Ahnung, oder Autos verkaufen.
Ja.
Das ist so ein großes Konkurrenzthema, Autos, ne? Weil die riechen gut, die sehen schön aus, die kann man vorzeigen, da kann man sagen, Mensch, hier, guck, man kann sich reinsetzen und jeder liebt ja Autos, ne? Die Deutschen lieben ja ihre Autos. Das ist natürlich leichter, als eine Versicherung zu verkaufen.
Okay.
Das ist einfach so sicher wie das andere in der Kirche. Aber deswegen müssen wir natürlich schauen, dass wir das irgendwie branchenweit gelöst bekommen, dieses Problem. Und jetzt hat eine Versicherungsgesellschaft A, B und C, die haben alle das gleiche Problem. Die haben alle Versicherungsbestände, die haben Kunden, die betreut werden wollen, weil wir sind ja zu einem Großteil doch immer noch Serviceversicherer. Das heißt, wir haben Vermittler vor Ort, die haben ein Servicebüro, da kann man reingehen. Das machen ganz, ganz viele Gesellschaften am Markt ja nach wie vor so. Na, auch also wenn
nichts
es,
über App oder...
Nee, genau, also es gibt, das ist meistens zusätzlich dazu verfügbar. Die meisten Gesellschaften stellen sich da zweigleisig auf oder machen nur noch den Online-Vertriebsweg. Das sind dann aber keine Serviceversicherer mehr, sondern die haben noch ein paar telefonische Ansprechpartner, manchmal nur noch per Mail, auch das gibt es. Und wir sagen halt ganz klar, nee, Serviceversicherer vor Ort. Und diese Kundenbestände, die wir da haben, die müssen natürlich weiter betreut werden irgendwann mal. Und die demografische Kurve geht gerade halt in die Richtung. Ich habe es vorhin gesagt, der Durchschnittsvermittler ist männlich und 55. Das heißt, man kann sich ausrechnen, in wie vielen Jahren die alle in Rente gehen. Also wir haben jetzt schon den ersten Schwung Vermittler, die jetzt dieses Jahr und letztes Jahr in Rente gegangen sind und nächstes und übernächstes Jahr in Rente gehen werden. Und deswegen brauchten wir auch so viele junge Menschen und Vermittler vom Markt, um diese Ruheständler abzufedern. Weil wir möchten natürlich, dass die Kundenbestände weiter betreut werden, ist ja klar.
Ja, klar.
Und genau das Gleiche möchten alle anderen auch. Und deswegen, ja, kriegen die viele, viele Angebote.
Boah, also das muss ja dann wirklich richtig krasser Wettbewerb sein unter jedem, weil du ja irgendwie deine Schäfchen so im Trocknen halten musst. Du musst ja dann irgendwie vom Wettbewerb so ein bisschen auf Distanz halten. Und dann bist du ja aber auch permanent damit beschäftigt, neue Leute dir zu rekrutieren. Ja. Also bist du eigentlich immer nur dabei, die bestehenden Vermittler so von ihren Angeboten wegzuhalten und immer wieder zu motivieren, da zu bleiben und dann parallel dazu dir noch neue Leute reinzuholen.
Na, man muss halt schon schauen, insgesamt im Team. Also das ist nicht nur meine Aufgabe, das kann es gar nicht sein, sondern da müssen alle so ein Stück weit miteinander zusammenarbeiten und es muss auch ineinander greifen wie ein Zahnrad. Wir müssen alle verstehen, was sind die Dinge, die Mecklenburgische ausmachen? Und das müssen wir auch leben. Also das, was ich den Vermittlern erzähle, die ich da vom Markt hole, das muss dann am Ende ja bei uns auch gelebt werden. Und zwar nicht nur für die neuen, sondern auch für die bestehenden Vermittler. Das heißt, das ist sehr wohl unsere Aufgabe, die Leute, die wir da haben, an uns zu binden. Das ist nicht leicht. Ja, aber ich glaube schon, dass die meisten Vermittler, und das gibt unsere Fluktuationsrate eigentlich auch her, sehr wohl wissen, was sie an uns haben. Während andere Gesellschaften es ganz gut verstehen, ihre Vermittler so schlecht zu behandeln, dass sie sich sehr aktiv am Markt umgucken. Und dann nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen anderen Gesellschaften. Weil wir da eben wieder dieses Thema haben, Konzern, Aktiengesellschaft, Kostenquoten, Online-Vertrieb, Maklervertrieb nebenbei. Also das sind alles so Themen. Bei uns ist es eben nur der eine Vermittler vor Ort. Die Vermittler in anderen Gesellschaften konkurrieren noch mit dem Online-Vertrieb und mit dem Maklervertrieb nebenbei. Und da kommt der Mensch, Vermittler vor Ort, ganz oft zu kurz.
Krass,
und dass das immer noch gibt. Manche Gesellschaften haben das noch nicht für sich erkannt oder es ist ihnen egal. So genau weiß ich das noch nicht. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass aktuell relativ viele Vermittler unzufrieden sind, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Und das ist eben genau das, was bei uns anders funktioniert.
Ich kann mir das aber noch nicht vorstellen, dass der so viel eigentlich an dem Vermittler liegt oder so viel von dem abhängt und du das aber immer noch nicht hinbekommst, als Führungsebene den halt mit Wertschätzung gegenüberzutreten oder du offensichtlich nicht verstehst, warum der so eine wichtige Position hat.
Naja, weil sie für sich eine Entscheidung getroffen haben, sicherlich. Ne? Wenn ich natürlich sage, ich möchte meinen Vertrieb umstellen auf den digitalen Vertrieb, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist, dann ist das eine Unternehmensentscheidung. Und die zieht natürlich nach sich, dass man im Zweifel sagt, okay, brauche ich diese ganzen Ausschließlichkeitsvermittler vor Ort noch? Oder brauche ich sie eigentlich nicht mehr? Ich bleibe dabei, nach wie vor, Menschen reden gerne mit Menschen und zwar face-to-face.
Ja.
Ich habe es während der Corona-Zeit erlebt. Da war es ja gelebte Realität. Es lief ja alles nur noch über den Bildschirm. Es ging ja nichts anderes mehr. Das war doch schrecklich.
Ja, ich glaube, dass das viele auch so sehen. Gerade eben wieder so ein Sales-Hörbuch gehört, wo Grant Cardone auch gesagt hat, er hat sich so diesen unfairen Vorteil rausgezogen, indem alle angefangen haben, irgendwie auf Online-Sales-Calls und so zu gehen. Hat er halt gesagt, er hat gemerkt, dass das konkurrierende Unternehmen die Reisekosten nach unten gedrückt hat, um halt alles online zu machen.
Ja.
Und er hat seinem Sales-Team aber gesagt, pass auf, wir legen jetzt nochmal einen drauf und fahren wirklich überall hin, um eben den Leuten oder die Leute da abzuholen, die halt keinen Bock auf Online-Vertrieb haben.
Naja, zumal es auch dann zu viel wird.
Ja.
Wenn ich immer und immer wieder über den gleichen Kanal angesteuert werde, dann nehme ich diesen Kanal irgendwann nicht mehr wahr. Ja. Wenn ich also ein E-Mail-Postfach habe, wo stets und ständig E-Mails reinkommen, in Massen, dann nehme ich die irgendwann nicht mehr wahr. Ja. Dann überlege ich mir genau, lese ich die jetzt noch oder lösche ich die gleich?
Das ist voll schlau, das ist wirklich voll schlau.
Und deswegen muss ich natürlich irgendwann sagen, wie, und das ist immer entscheidend, wie hebe ich mich ab? Was macht mich aus, damit die Menschen sich für mich entscheiden und nicht für alle anderen?
Ja.
Und da bleibe ich dabei, das ist immer der persönliche Kontakt. Das erlebe ich in meinem Job der persönliche Kontakt ohne Frage, keine E-Mails, keine Telefonate, persönlich, Pakete, Briefe, wie auch immer.
Ja.
Und das ist, glaube ich, in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Das ist mit dem Kunden so, mit dem Vermittler vor Ort. Und wo sind denn die ganzen digitalen Verkaufszahlen, die vor 10 Jahren alle prognostiziert wurden? Also das erlebe ich bis jetzt immer noch nicht.
War das so, dass sie vor 10 Jahren quasi gesagt haben, dass es jetzt besser laufen würde, als es tatsächlich ist?
Also es gab vor einigen Jahren schon ganz viele vermeintlich schlaue Menschen, die gesagt haben, also sie sehen den Vertrieb irgendwann nur noch digital, hier geht gar nichts mehr ohne Laptop. So, das natürlich.
Wohl keine Vertriebler.
Doch, klar, aber wie das so ist, hat ja jeder eine Meinung, ist ja auch okay. Ja. Ne? Und jeder darf diese Meinung ja auch stets und ständig überall präsentieren. Das ist auch okay. Und man muss dann eben für sich filtern, möchte ich das jetzt so ernst nehmen oder nicht. Und eine ganze Zeit lang hieß es nein, also. Vertrieb, Versicherung, Face-to-Face wird nicht mehr stattfinden. Und genau das Gegenteil passiert.
Ja.
Weil man, also der Mensch ist ja ein soziales Wesen, man vereinsamt ja irgendwann, wenn man überhaupt nicht mehr miteinander spricht. Und gerade in der Versicherungsbranche, und ich glaube, das haben sie, glaube ich, unterschätzt, gibt es viel zu viele beratungsintensive Themen, als dass man das einfach alles über den Bildschirm abhandeln könnte. Ich kann natürlich meine Autoversicherung online rechnen. Klar, keine Frage.
Ich kann auch eine
Haftpflicht online rechnen. Aber dann weiß ich doch als Kunde immer noch nicht, dass ich eine Berufsunfähigkeit brauche, dass man mit mir vielleicht mal über meine Rente reden müsste. Und was passiert denn eigentlich, wenn ich krankgeschrieben werde länger als 6 Wochen und dann plötzlich 500 Euro weniger auf dem Konto habe? Das sind ja alles Themen, die der Endverbraucher von sich aus gar nicht weiß.
Ja.
Und die Maschine erklärt es ihm auch nicht.
Ja, klar, vor allem, weil das auch viel zu lange dauern würde. Das
ja, genau.
Ist, ich glaube, ich habe bei meinem PKV, also private Krankenversicherung, habe ich, glaube ich, auch 2 Stunden nur Fragen gestellt.
Ja.
Um überhaupt erstmal so in dieses Thema reinzukommen. Und ich weiß, wir haben viele Selbstständige oder Unternehmer hier als Zuschauer. Beschäftigt euch damit, weil spätestens, wenn ihr die erste oder die zweite Einkommensteuererklärung abgegeben habt, dann kommt die gesetzliche, was ist das, Rentenversicherung, Krankenversicherung und ihr werdet ganz schön viel nachzahlen dürfen.
Also ich kann nur dafür plädieren, gerade was die Gesundheit angeht, private Krankenvollversicherung oder die Altersvorsorge, die ein jeder Selbstständiger ja braucht.
Ne? Ja.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Da nicht Check24 und das billigste Angebot und Check. Das ist genau der falsche Weg. Sondern genau bei diesen Themen sollte man sich sehr wohl mit einem Versicherungsvermittler unterhalten. Und das können ja auch mehrere sein. Das muss ja nicht nur einer sein. Ich kann mir ja Angebote einholen. Aber das sind Themen, und das finde ich ganz gefährlich, tatsächlich, dass man diesen Markt da so geöffnet hat für gerade solche Sachen. Da sollte man sich sehr, sehr genau mit befassen. Weil nichts ist schlimmer, als wirklich schwer krank zu werden und dann Diskussionen mit einer privaten Krankenversicherungen darüber zu führen, welche Kosten da jetzt getragen werden und welche nicht.
Das stimmt.
Das sollte im Vorhinein geklärt sein. Und dann versteht man vielleicht auch, warum die bei dem einen 200 kostet und bei dem anderen kostet sie 400 im Monat. Also das sind so Themen, dafür brauche ich einen Berater. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, am Tisch mit Menschen und nicht vor der Maschine.
Ist so. Ja, klar, ist so. Und wie gesagt, das ist auch hier nochmal für alle, die zuhören, spätestens, wenn es jetzt nicht um dieses Krankheitsthema geht, was du ja gerade besprochen hast, geht es euch dann irgendwann um die Zahlen, weil ihr schnell mal, wenn ihr gut verdient, ein gutes Jahr habt, das 4- oder 5-fache an Beiträgen bezahlt, wie wenn ihr bei der normalen privaten Krankenversicherung versichert werdet. So, weil die gesetzliche rechnet euch nach, Einkommen ab und je höher dein Einkommen ist, desto mehr bezahlst du auch am Ende.
Also es gibt natürlich Höchstgrenzen, auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist jetzt nicht unendlich hoch, dieser Beitrag, der da bezahlt werden kann, aber es ist sicher so, dass zumindest zu Beginn einer solchen Karriere in der privaten Krankenversicherung also ich will jetzt nicht sagen ein Viertel, aber die Hälfte kann man schon sparen.
Ja, und ich kenne viele, die zwischen 900 und 1000 Euro jeden Monat bezahlen für ihre gesetzliche Krankenversicherung. Und ich bezahle gerade mit relativ guten Leistungen, ich glaube 320 oder so. Also das ist schon, wie gesagt, wie du es schon sagst, ein Drittel, die Hälfte. Bei mir ist das ein Viertel. Also es ist schon wichtig, dass man darüber redet.
Und wenn man mehr Geld ausgeben möchte, kann man das ja tun. Dann hat man auch bessere Leistungen. Ne?
Ja.
Gar keine Frage, aber man sollte sich damit befassen.
Da sind wir uns, glaube ich, absolut einig.
Top.
Ich habe jetzt so ein bisschen durch unsere Gespräche mitbekommen, wie krass du wirklich eingebunden bist. Und ich hoffe, die Zuschauer und die da haben jetzt ja auch ein Gefühl dafür bekommen, was du alles eigentlich parallel dazu machen musst. Und trotzdem bist du meiner Meinung nach immer relativ gut erreichbar. Du rufst immer regelmäßig zurück. Und ich finde es halt krass, weil du bist viel im Auto unterwegs, du bist viel im Büro unterwegs, du bist viel, wie wir jetzt gelernt haben, mit jungen Menschen in Bewerbungsgesprächen. Wie schaffst du das, dass du trotzdem effektiv arbeitest, weil du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Vermittler hast du jetzt gerade, die sich auf dich verlassen? Also wie viele Vermittler betreust du gerade ungefähr? die du regelmäßig anrufen musst, die du regelmäßig besuchen musst. Also es ist schon, ich weiß es, ich kenne die Zahl, es ist halt echt eine Menge, wenn man dazu betrachtet, dass du regelmäßig noch Pakete schickst, dass du regelmäßig noch, wie gesagt, neue Bewerbungsgespräche hast und so. Was ist so für dich deine Methode, um trotzdem effektiv weiterarbeiten zu können?
Also zum einen mache ich das natürlich nicht alles alleine. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe natürlich auch ein Team an fleißigen Bienchen, die mir da immer helfen. Also ich habe eine Assistentin in der Bezirksdirektion, die Pakete für mich verschickt, ja, zum Beispiel. Also wir besprechen das gemeinsam, was wollen wir da jetzt machen, wie wollen wir das machen, die Umsetzung macht sie. Dann habe ich eine Assistentin in der Bezirksdirektion, die zum Beispiel für die Auszubildenden den verwaltenden Teil zuständig ist. Also den operativen Teil mache ich, den verwaltenden Teil macht sie. Das heißt, wenn da Bewerbungen reinkommen, beantwortet sie die, sie lädt die Leute ein zum Gespräch und taktet das im Prinzip nur noch in meinen Kalender ein.
Wie ist das? Machst du nur noch mal so aus Management-Sicht, dass sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer da noch was das abgucken kann? Guckst du die dann trotzdem alle noch mal durch oder sagst du, das wird quasi auch von der Kollegin vorqualifiziert, weil sie weiß, was so dein Interessenprofil ist?
Naja, sie ist zuständig für die Ausbildung. Also sie ist unsere Ausbildungsbeauftragte zum Beispiel in der Bezirksdirektion. Das heißt, die Entscheidung trifft sie, wen sie da einlädt und wen nicht. Ja. Kann schon sein, dass sie mich dazu mal fragt. Klar, ja, sie sagt, Mensch, was hältst du denn davon, gerade wenn sie sich unsicher ist? Aber tatsächlich bin ich im Moment so an dem Punkt, dass ich sage, entscheide das jetzt bitte einfach. Ne?
Das
mach den Test,
das
mache ich nicht. Sie ist sehr wohl qualifiziert genug, um das selber zu entscheiden.
Ja,
ne?
Ja,
und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Führungsaufgabe, ja, Menschen da auch hinzubringen, zu sagen, jetzt machst du das mal alleine. Das kriegst du schon hin, alles gut.
Ich muss schon sagen, aus unternehmerischer Sicht ist das schon eine Ansage, dass du sagst, du lässt komplett jemanden anders diesen Qualifizierungsprozess durchgehen. Also gerade wenn man betrachtet, dass so neue Bewerber echt eine Mangelware am Markt sind, muss ich gerade sagen, ist von dir schon ein Statement, dass du halt sagst, wir machen das wirklich so, dass du nicht selber drüber guckst. Und ich finde, das heißt schon was. Also das spricht absolut für euch, wenn du sagst, dann gibst du das ab.
Ja, aber ich glaube, wenn man die richtigen Menschen dazu hat, denen man auch da vertrauen kann, dann würde ich mir ja nur noch mehr Arbeit aufhalsen. Also man muss das auch abgeben können, sonst schafft man das nicht mehr. Das ist zu viel. Und sie weiß ja, was wichtig ist für uns. Sie kennt die grundsätzlichen Qualitätskriterien, die wir da haben. Und jetzt machen wir das ja auch schon ein paar Jahre gemeinsam. Ja? Und irgendwann findet man sich ja auch zusammen und weiß auch, okay, worauf liegt jetzt der eine, worauf liegt der andere Wert. Ich wäre sogar so weit, dass ich sagen würde, mach die Gespräche alleine. Aber das findet man nicht.
Bis dahin müssen alle Bewerberinnen und Bewerber noch Angst haben, dass du auch mal dabei sitzt.
Ach, ich bin immer sehr freundlich.
Okay, also das heißt, du hast dein Team, die einige Sachen übernehmen.
Ja, ja.
Gerade wenn wir jetzt sagen, die verschicken beispielsweise die Pakete, weiß ich, aus Marketing- und Vertriebssicht, diese Pakete verschicken, ist trotzdem nur die Spitze des Eisbergs.
Ja.
Weil diese ganze Konzeption und Planung, was wollen wir am Ende erreichen, hängt ja trotzdem mega viel Arbeit dran. Also hast du so Grundsätze, dass du beispielsweise sagst, wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme, dann beantworte ich die direkt? Oder es gibt ja von vielen Leuten so krasse Statements oder Sachen, wie man das unbedingt machen soll, wo man manchmal dann fragt, ergibt das wirklich Sinn, das jetzt so oder so zu machen? Also hast du für dich irgendwelche Methoden, die du halt immer im Arbeitsalltag dann so versuchst anzuwenden?
Also ich höre grundsätzlich nicht auf Menschen, die sagen, man sollte das so oder so machen. Da geht's schon los, ne? Also insbesondere beim Thema E-Mails, wenn jemand dringend was von mir wollte, hätte er mich angerufen. Das heißt, eine E-Mail ist geduldig.
Ja.
Die muss man nicht sofort beantworten und die muss man auch nicht sofort lesen. Geht auch gar nicht in meinem Arbeitsalltag. Also ich kriege meine E-Mails auf mein Handy. Da gucke ich natürlich rein, keine Frage. Und das mache ich auch ganz oft, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin auch Mutter. Ich bin also nicht nur berufstätig. Das heißt, ich kann auch nicht und will auch nicht jeden Tag bis um 6 arbeiten. Ganz oft nehme ich das Handy in die Hand und kläre diese Sachen abends auf der Couch. Und dann fange ich an und beantworte meine Mails. Oder ich mache es eben zwischendurch, wenn ich zwischen den Terminen irgendwie Zeit habe.
Ja.
Nebenbei, ganz viel nebenbei tatsächlich. Weil ich eins auf dem Tod nicht kann und nicht will. Ich weiß, dass manche Kollegen in anderen Gesellschaften das machen. Ich mache das nicht abends um 10 im Bett.
Ja, klar.
Da hört es irgendwo auf. Da bin ich dann wieder beim Thema Work-Life-Balance. Ja? Also es muss eine Grenze geben. Und die Grenze ziehe ich auch ab einer gewissen Uhrzeit.
Ja.
Ansonsten gibt es Kollegen, die deutlich strukturierter sind als ich. Das muss ich fairerweise zugeben. Ich habe meine festen Zeiten, wann ich auf jeden Fall anfange zu arbeiten. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ich bin immer um 8 im Dienst.
Ja.
Grundsätzlich. Da stehen manche erst auf.
Ich weiß nicht, warum du mich so anklickst jetzt.
Ja, das könnte mich. Klar, dann sind die Kinder in der Schule, im Kindergarten. Ich bin arbeiten. Ja? Und das heißt, ich schaffe ganz viel schon in dieser einen Stunde, bevor der erste Termin anfängt. wenn ich jetzt nicht gerade im Auto sitze.
Ja.
Aber da kann ich Telefonate führen nebenbei, die geklärt werden müssen, dann ist das schon erstmal weg. Dann bin ich beim Termin und kann den abarbeiten. So, auf der nächsten Fahrt mache ich die nächsten Telefonate. Also da geht viel und deswegen geht auch so viel übers Telefon.
E-Mails macht man natürlich nur, wenn das Auto steht.
E-Mails macht natürlich nur, wenn das Auto steht, klar.
Ja, ja.
Deswegen sage ich es ja, E-Mails können warten. Also wenn jemand dringend was möchte von mir, dann muss er mich anrufen und das wissen wir auch.
Ja, okay.
Und sobald ich dann stehe oder eben mal in der Bezirksdirektion bin oder eben in dieser Stunde tatsächlich oder in den 2 Stunden morgens, sitze ich am Rechner und mache die E-Mails. So, und dann muss ich natürlich auch noch ein paar andere Dinge vorbereiten. Also mein Job ist ja nicht nur mit Menschen zu sprechen, da hängt ja doch noch ein bisschen Verwaltung hinten dran. Das heißt, wenn ich Verträge vorbereiten muss, wenn ich mir mal die Leistungskontrolle angucken muss, über solche Themen muss man ja sprechen, das muss ich auch vorbereiten, das ist dann der administrative Teil, das sind dann Tage, die ich halt in der Bezirksdirektion verbringe.
Also das Leistungskontrolle heißt quasi, was wir am Anfang besprochen haben, wenn jetzt irgendjemand Sachen macht, die nicht zu 100% so sein sollen, dann bereitest du das quasi vor und fährst dann zu ihm hin oder rufst ihn an und weist ihn dann freundlichst dann darauf hin.
Naja, wir haben ja Vertragsvereinbarungen, ne?
Ja.
Das gilt für uns. Wir halten uns an unsere Vertragsvereinbarungen immer zu 100%. Und das Gleiche erwarte ich natürlich auch von meinem Vermittler.
Mhm.
Und die 100% ist da schon so das Zauberwort. Wenn also die Zahlen, die vereinbart wurden, über einen gewissen Zeitraum hinweg halt so gar nicht kommen, dann muss man da natürlich drüber reden, klar. Weil es gibt ja einen Vertrag dazu. Und der muss und soll und darf gerne von beiden Seiten erfüllt werden. Wenn das nicht so ist, dann muss man natürlich mal darüber reden.
Ja.
Aber auch das ist ja wieder der Punkt. Wir reden dann erstmal darüber. Ne? Ich gehe jetzt hier nicht an irgendeinen Computer, drücke irgendeinen Knopf und der Vermittler verdient einen Monat später plötzlich die Hälfte. Sondern wir fahren hin, wir sprechen darüber und versuchen immer erstmal zu klären, wo das Problem liegt. Also es gab schon Vermittler, die haben einfach vergessen, auf den Versenden-Knopf beim Antrag zu geben. Neuer Computer, neues System, das kann schon mal passieren. Und deswegen muss man mit Menschen sprechen, das ist ganz wichtig.
Das ist noch so eine Sache, wie gesagt, ich sehe das wieder aus diesem Blickwinkel, das ist ja, dass ich weiß, dass es auch sehr viele junge Menschen gibt, die gerade so voll ins Unternehmertum starten wollen.
Ja.
Was sind so deiner Meinung nach, wenn wir jetzt über schlechte Vertriebsleistungen sprechen oder Vertriebsleistungen, die zu wünschen übrig lassen, was sind denn da so häufige Gründe, die meistens immer wieder dann dazu führen, dass die Vertriebsleistungen halt nicht passen? Also deiner Meinung nach, muss ja jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Das ist eine Meinung, die ist relativ safe für die ganze Branche zu betrachten, weil es immer wieder sich bestätigt.
Ja.
Wenn der Terminkalender nicht voll ist, kommt keine Leistung.
Also wirklich die ganze Zeit Termine machen, die ganze Zeit erstmal.
Ja.
Es ist also, würdest du wirklich dann auch, ich würde es nämlich auch so unterstreichen, das ist das allererste, was du machst, wenn du keine Termine oder keine Kunden hast, dass dich erstmal ausschließlich nur ums Terminieren oder ums Kundengewinn kümmern.
Ja, genau.
Und das ist, das unterstreiche ich auch nicht nur in der Versicherungsbranche. Also das ist, jedem ist, glaube ich, gut geholfen, wenn er sich erstmal als allererstes darum kümmert.
Also es muss natürlich auch zu dem Typ Mensch passen. Der Job muss schon passen. Also es kann nicht jeder Versicherungen vermitteln, das steht fest. Es muss schon ein extrovertierter Typ Mensch sein, der gerne auch auf Menschen zugeht und der sich auch nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt, sondern durchaus durchsetzungsstark ist, dann auch beim Kunden selbst.
Ja.
Ne? Weil das Produkt, was wir verkaufen, ist unbeliebt. Und ich muss demjenigen schon klar machen, ja, na klar, weil er gibt Geld aus und hat erstmal nichts davon, vermeintlich.
Ja.
Das ist ja der Trick dabei, dem Kunden zu erklären, dass er sehr wohl was davon hat und das aber auch so zu erklären, dass er das versteht. Dazu muss ich natürlich extrovertiert genug sein, es auch zu tun. Das heißt, die eine Seite ist die, ich muss es können.
Ja.
Und die andere Seite ist, ich muss es wollen. Da gibt es doch so ein schönes Diagramm zu. Will nicht, kann nicht. Und die Frage ist immer, kann er nicht und will er nicht? Dann ist es das sogenannte tote Pferd.
Heißt, der ungeeignet.
Kannst du, nee, ist, ja, genau, ne, ist ungeeignet.
Ja.
Aber immer, also ich rede da nicht über den Menschen, sondern immer nur über den Job. Das ist immer ganz wichtig. Das ist keine Beurteilung der Person, die vor mir sitzt, sondern immer nur eine Beurteilung seiner Passform für den Job, den er da macht. Ne? Es gibt einfach Menschen, die wollen das gar nicht. Das ist auch okay. Es muss ja für jede andere Branche auch jemanden geben. Es muss auch jemanden geben, der in der Bibliothek sitzt.
Ja,
um Gottes Willen, na klar. Ne? Und es muss Krankenpfleger geben, sehr gerne sogar. Die sind dann vielleicht nicht dafür geeignet, Versicherungen zu vermitteln. Und ein Lehrer ist vielleicht nicht dafür geeignet, an der Kinokasse zu sitzen. Aber jeder findet doch das, was für ihn gut ist.
Ja.
Und will nicht und kann nicht ist schwierig. Will, aber kann nicht, da kann man dran arbeiten.
Das, was machst du dann? Mit Schulungen
reklamieren
oder Gespräche?
Dann muss man lernen. Dann muss man eben gucken, okay, wie können wir demjenigen jetzt sein Handwerkszeug, was er braucht, vermitteln, das er dann aber auch anwenden muss. Dann sind wir bei will und kann. Na?
Was machst du bei kann und will nicht?
Kann und will nicht ist schwierig, Weil da muss man in Teilbereichen.
Ja.
Also meistens ist es nicht komplett willig.
Sondern in bestimmten Bereichen nicht.
Klassiker ist immer, will nicht terminieren. Das haben wir relativ oft. Also kann eigentlich Vertrieb, kann mit Menschen reden, ist extrovertiert, hat da auch Lust drauf, will aber nicht 2 Stunden im Büro sitzen und Kunden anrufen. Das ist dann so ein Thema, da muss man einen gewissen Flow reinbringen in den Arbeitsprozess, damit der Terminkalender erstmal voll ist. Aus den Terminen ergeben sich für gewöhnlich Folgetermine. Und dann muss man da einfach immer wieder dran arbeiten. Immer und immer wieder, bis es irgendwann übergeht in Fleisch und Blut. Oder, das ist die Alternative, für die Dinge, die man nicht machen will, muss man outsourcen. Dafür braucht man aber natürlich einen gewissen Status an Geld, damit man das auch bezahlen kann. Ne? Und bis dahin bin ich schon ein Freund davon, dass die Azubis und die Kundenberater das selber machen, damit sie lernen, wie es geht und damit sie es auch zu schätzen wissen, wenn sie jemanden haben, der das für sie macht und es gut kann.
Ja, da würde ich vielleicht so dazu nochmal appellieren an alle, die, ich glaube, es ist von uns allen, es ist so nicht die Lieblingsaufgabe, Leute anzurufen und kalt da irgendwelche Telefonate zu machen. Aber ich will, dass jeder weiß, dass es, ich glaube, dass es schon den allermeisten so geht, dass es übelst unangenehm ist am Anfang, so dass das niemand am Anfang gerne macht. Das ist einfach eine Gewohnheit und ich glaube, das muss man einfach wissen, weil so mehr du dich dran gewöhnst, desto selbstverständlicher wird es für dich. Also ich glaube, viele geben dann auf, weil sie denken, ich bin das nicht oder so. Aber es ist ja überall, wo du dein eigenes Unternehmen aufbauen willst oder wo du dich selbstständig machen willst, musst du dir das halt erstmal aneignen, ehe du es beispielsweise, wie du jetzt sagst, outsourcen kannst.
Ja.
Und auch zu diesem Thema Outsourcen, ich komme aus dem Marketing, das heißt, ich habe mit sehr, sehr vielen sehr hochrangigen Coaches und sehr berühmten Verkaufstrainern zusammengearbeitet und es ist halt wirklich ein Milliardengeschäft, diese Schulungen und diese Seminare zu verkaufen und die Leute kaufen das ja, weil sie eigentlich hoffen, dass sie das halt nie wieder machen brauchen. Und das wird, eigentlich wird ja so viel Geld damit gemacht, mit dieser Angst vorm Verkaufen oder mit dieser Angst, fremde Menschen anzurufen, dass diese ganzen Seminare und diese ganzen Coaches das ja teilweise nur verkaufen, weil sie wissen, dass die Leute das kaufen, um diesen emotionalen Schmerz zu vermeiden.
Ja.
Aber egal bei welcher Schulung du bist, es kommt am Ende das immer wieder aufs Gleiche raus.
Einfach machen.
Ja, wenn du es nicht machst, dann können wir dir auch nicht helfen.
Aber da bin ich wieder beim Thema Persönlichkeit.
Ja.
Es muss der richtige Mensch dafür sein. Es gibt einfach Menschen, die so introvertiert sind, dass sie das nicht können. Und das ist okay. Die sind aber dann bei, kann echt nicht. Kann diesen Job nicht machen. Und das ist in Ordnung. Dann muss man eben gucken, welche andere Alternative gibt es. Ne? Es gibt ja auch in der Versicherungsbranche Jobs, wo ich nicht ständig Menschen anrufen muss.
Ja.
Eben in der Sachbearbeitung zum Beispiel, in der Direktion. Das ist auch möglich. Also es muss ja nicht das Front Office sein. Ne? Ich kann auch andere Sachen machen. Aber ja, das muss man tun. Und dazu muss man aber wissen, wir rufen ja auch selten kalt Menschen an, sondern wir rufen ja unsere Kunden an.
Ja.
Das sind ja Menschen, die schon bei uns versichert sind. Privatkunden dürfen wir gar nicht kalt anrufen.
Das stimmt.
Erlaubt.
Vielleicht auch
nicht. Genau. Das heißt, ich darf sehr wohl so einen Gewerbetreibenden mal anrufen und mal fragen, Mensch, wie sieht's denn aus? Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Versicherungsvermittler? Kennst du den überhaupt? Hat er dich schon mal besucht in den letzten 5 Jahren? Ne? Das kann man schon mal machen. Aber bei so einem Privatkunden, das sind unsere tatsächlichen Kunden. Das heißt, die haben ja schon eine Geschäftsbeziehung mit uns. Und alles, was ich dann mache, ist sagen, Mensch, weil du ja mein Kunde bist und weil du ja hier dein teuer verdientes Geld, in Anführungsstrichen, zu uns bringst, das ist natürlich auch meine Aufgabe, jetzt mal drüber zu gucken, ob alles noch in Ordnung ist.
Ja.
So, und das ist natürlich, das dauert eine Weile. Man erreicht auch nicht immer jeden. Also es gibt sicherlich schönere Aufgaben, als sich 2 Stunden hinzusetzen und zu terminieren, weil manchmal hat man echt auch Tage, da ist die Erfolgsquote so schlecht, dass das natürlich erstmal demotivierend ist. Ja, ne? Aber das hat ja, man muss sich eben immer wieder in den Kopf rufen, welche Ursachen hat das jetzt? Ja. Warum läuft es heute nicht gut? Ja, weil draußen 30 Grad sind zum Beispiel und dann dauert es auch mal länger als 2 Stunden.
Ne? Weil alle Leute gerade im Freibad sitzen.
Genau. Ja, da muss man natürlich so ein bisschen Feingefühl für entwickeln und auch so Chancen nutzen, wenn der Kunde mal selber anruft. Das lernt man aber mit der Zeit und dann geht das auch. Also um den Bogen nochmal zu spannen, es gibt meistens Teilbereiche im Bereich will nicht. Da kann man meistens dran arbeiten, muss man auch. Und dann ist das große Können, was eigentlich dahinter steht. Es wäre ja so schade drum. Auch gut verwendet.
Ja, ich habe vielleicht noch so einen kleinen Tipp für alle diejenigen, die, wie heißt das, kann nicht und will nicht?
Kann nicht und will nicht.
Das ist so dieses, oder nur für dieses will nicht. Das ist, wenn ich so an die Anfänge meines Unternehmens denke, dann bist du auch gut beraten, wenn du deine BWA oder deine Ausgabenrechnung einfach so rechnest, dass du irgendwann deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, wenn du eben keine Kunden rankriegst. Und ich finde, das ist auch eine ziemlich gute Motivation, um sich dann immer wieder, wenn ich mich so an unsere Anfänge erinnere, dich immer wieder dann wirklich dazu zu zwingen, Kunden anzurufen, weil du dann auf dein Konto guckst und dir ausrechnest, wann du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Und spätestens für alle diejenigen, die doch irgendwie wollen, ist es gut beraten, wenn du es dir wirklich so alles auf eine Karte setzt und sagst, du musst jetzt all in gehen und du musst das jetzt machen. Weil dann meiner Meinung nach, wenn ich mich so zurückerinnere an vor 3 Jahren, dann kannst du dich auch besser damit identifizieren, das jetzt zu machen. Und du kannst es auch besser mit dir rechtfertigen, weil du weißt, wenn du es nicht machst, dann bist du hier eh bald voll am Ende.
Ja, es gibt ja so einen klassischen Vertriebsspruch, der hat echt schon die grauen Haare mächtig auf dem Kopf. Aber letztlich stimmt es halt, das Nein hast du eh schon immer gekauft.
Ja.
Und was soll denn schon Schlimmes passieren? Also ja, es kann schon mal sein, dass man mal irgend so einen Menschen am Telefon hat, der gerade echt einen schlechten Tag hat, den dann die ablässt. Ja, das kommt vor. Machen wir uns nichts vor, das kommt vor.
Ja.
Aber es kommt sehr selten vor. Ja, und auch dann muss man eben, ja, das ist vielleicht auch unsere Aufgabe, so ein Stück weit den Menschen klarzumachen, das nicht persönlich zu nehmen.
Und es ist ja auch
schreien dich nicht an, ne? Oder sie lassen ihre Laune nicht an dir ab, sondern sie lassen den am erstbesten ab, der am Telefon ist. Und man weiß ja manchmal nicht, in was für eine Situation hat man da jetzt rein telefoniert, ne?
Ja.
Also man sagt ja immer, wenn die sich dafür entscheiden, ans Telefon zu gehen, braucht man ja nicht mehr fragen, ob man stört, weil sie haben ja die Entscheidung schon getroffen. Dann geht jetzt ans Telefon, ne? Das heißt, irgendwie scheint es ja gerade zu passen.
Ja.
Oder, es kann natürlich auch manchmal sein, passt eigentlich gerade gar nicht, aber es ist für sie gerade gut, dass sie jetzt mal ans Telefon gehen können, weil sie gerade selber aus irgendeiner Situation raus wollen.
Ja, das stimmt, das könnte ja auch passieren.
Dann bist du am Telefon.
Ja.
Und dessen muss man sich eben klar werden, dass man dann natürlich, wenn man dann Frust abkriegt, und das ist dann sicher so, dass du aber nicht, eigentlich nicht der Adressat bist, sondern eigentlich der andere, der wahrscheinlich noch mit im Raum steht, dass du jetzt gerade nur der Lückenbüßer bist, damit der irgendwie seine Ruhe hat jetzt vor der anderen Person. Ne? Aber das sind wirklich Ausnahmesituationen. Das kommt super selten vor. Und dann muss man lernen, über sowas zu lachen. In den allermeisten Fällen sind Menschen schon freundlich und wissen ja auch, wir rufen da an. Ja. Wissen ja, dass sie Verträge haben bei uns. Ne? Also es ist eigentlich nicht weiter wild, aber es ist halt für so einen Vertriebler, für so einen Menschen, der gerne aktiv ist und spricht und verkauft, ist Terminieren natürlich erstmal hart, weil der muss 2 Stunden auf dem Stuhl sitzen und dann nur das Telefon bedienen. Und das ist natürlich, ja, deswegen sollte man möglichst viele Termine haben. Daraus ergeben sich möglichst viele Folgetermine und dann muss man auch nicht mehr so viel telefonieren. Also es gibt eigentlich für alles einen Weg.
Ja, ja, ja. Und oftmals ist es ja so, dass so habe ich das jetzt bei vielen Vermittlern mitbekommen, dass je erfolgreicher du das schon machst oder desto länger du das machst, desto selbstbewusster wirst du ja auch. Ja. Und desto selbstbewusster du bist, desto besser reagieren auch alle die Leute auf dich, die du anrufst. So,
ja.
Du bist halt gerade super entspannt und du weißt, es läuft eh bei mir. Egal, ob du jetzt nett zu mir bist oder nicht, ist mir scheißegal.
Genau, ja. Das ist tatsächlich so. Ne? Also, wenn man dann erfolgreich ist und sowieso sein Geschäft schreibt, dann reagiert man auf solche Telefonate auch anders. Wenn man sich dann denkt, okay, das habe ich doch jetzt überhaupt nicht nötig, dann halt nicht. Ne? Schönen Tag, ich rufe nächste Woche vielleicht nochmal an oder auch nicht.
Ich finde das übrigens übelst krass, dass du dich so, dass dein Beruf so derjenige ist, dass du dich wirklich mit allen Dingen auseinandersetzen musst. Also du bist ja wirklich nie so dieser zentrale Punkt, bei dem alles zusammenläuft. Der Vermittler, der keine Lust hat zu telefonieren oder nicht telefonieren kann. Dann diejenige, die sich ständig um ihre Vermittler kümmern muss, dass die nicht zu einer anderen Gesellschaft abwandern. Diejenige, die jetzt hier Bewerbungsgespräche macht und diejenige, die zeitgleich auch noch neue Vermittler irgendwie gerade ins Boot holt. Das ist deswegen habe ich mich auch super auf dieses Interview hier gefreut, weil das einfach mal so, ich könnte jetzt hier noch tausend weitere Sachen fragen oder voll abschweifen. Mhm. Wenn es beim Thema bleibt, habe ich mich die letzten Tage schon immer gefragt, was ist so deiner Meinung nach der Weg, um Social Media für sich, also jetzt für dich als Recruiterin zum Teil, wir wissen, du bist jetzt zum Teil Recruiterin, für dich effizient zu nutzen, also so, dass es dir wirklich was bringt, weil ich krieg auch super oft in diesen Neukundengesprächen oder wenn jetzt irgendwelche Interessenten mit mir telefonieren oder im Videocall immer die Frage, ja, keine Ahnung, wie oft soll man posten, was soll ich posten, wie benutze ich das und gefühlt wollen alle so auf diesen Zug aufspringen oder wissen, dass Social Media halt super, super wichtig sein kann, aber keiner fragt sich so die richtige Frage, nämlich was will ich überhaupt damit oder was ist überhaupt eigentlich in mir dieser Grund, warum ich jetzt dazu neige, dieses Tool zu benutzen, also Wie benutzt du das für dich so, dass du wirklich sagst, dass es dir was bringt? Oder wie willst du es vielleicht irgendwann mal benutzen?
Genau, also der Ursprungsgedanke war und ist ja immer noch das Thema Azubis.
Ja.
Also wir haben im Moment keine Auszubildenden in der Bezirksdirektion, wir haben nur Kundenberater. Also nur Kundenberater sind im besten Fall schon fertig ausgebildet und sind aber immer noch sehr jung und frisch in der Branche und erleben jetzt den Außendienst erstmal im Angestelltenverhältnis und gehen dann eventuell später in die Selbstständigkeit.
Ja.
Azubis, das ist immer das große, große Thema. Wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wir sind ein kleiner Versicherungsverein, der nicht wirbt. Zentral, sondern nur dezentral. Also regional, vor Ort, in den Orten, in denen die Agenturen sitzen, da wird Marketing betrieben. Der ein oder andere Vermittler macht es auch schon online. Aber dadurch, dass wir so wenige Vermittler sind und so ein kleiner Versicherungsverein sind, nimmt man uns jetzt nicht so markant wahr, wie die ganzen großen anderen Gesellschaften, die man eben so kennt. Das heißt, wenn es denn junge Menschen gibt, die Bock haben auf die Branche, dann bewerben die sich logischerweise erstmal beim Branchenprimus.
Ja.
Weil sie kennen ja keinen anderen. Ne? Da fallen mir dann so die ersten 3, 4 Namen ein, da bewerben die sich. Und dann werden die in den allermeisten Fällen dort auch eingestellt.
Erstmal.
Weil das Problem haben ja erstmal alle. So,
ja.
Jetzt komme ich dann irgendwann und sage, wäre vielleicht bei uns besser gewesen. Ja, klar, das ist ein Weg, den ich jetzt gehen kann. Den gehe ich auch gerade sehr erfolgreich. Ich hätte sie aber eigentlich gerne schon von Anfang an bei mir im Unternehmen. Und genau deswegen sind wir irgendwann zusammengekommen, weil ich eben gesagt habe, also Arbeitsamt bringt mir gar nichts. Stellenanzeigen liest keiner.
Ist so.
Wo soll ich die posten? Die muss ich ja auch erstmal irgendwo sichtbar machen, damit man darauf aufmerksam wird.
Ja.
Und analog ist es ganz schwer. Ja, ich könnte in Schulen gehen, das wäre möglich. Will aber nicht jede Schule. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, eigentlich habe ich dafür keine Zeit. Das heißt, die Frage war, was machen wir jetzt? Wir müssen also an den Ort, wo diese Azubis sind. Und das ist einfach Social Media. Das heißt, für diejenigen, die überlegen, sie wollen gerne auf den Zug aufspringen, mache ich es oder mache ich es nicht, ist die Frage, was ist denn das Ziel? Also wenn das Ziel ist, ich will junge Menschen ansprechen, damit sie irgendwann für mich tätig werden. Man sieht ja immer diese Autos rumfahren. Überall steht drauf, wir suchen dich. Das heißt, wir haben ja eigentlich alle das gleiche Problem. Ist ja klar, wir suchen alle junge Leute, die irgendwann in die Altersnachfolgen eintreten. Ob beim Elektriker, beim Dachdecker oder eben bei uns. Aber ich muss sie ja dort suchen, wo sie sind. Und sie sind eben, und das ist so, damit müssen wir uns alle arrangieren, online unterwegs, weil sie eben so groß geworden sind. Und ich glaube, das müssen wir langsam mal alle verstehen. Das heißt, die Frage ist, will ich auf den Zug aufspringen? Weiß ich nicht. Ich muss. Das ist klar. Und deswegen haben wir es gemacht. Ne? Und weil ich eben gleich gesagt habe, ich kann das nicht alleine, weil ich es nicht beherrsche, habe ich mir einen Menschen gesucht, der das für uns erledigt. weil ich eben genau diese Fragen ja auch nicht selber beantworten konnte. Wann poste ich? Wie viel poste ich? Was poste ich da eigentlich? Und bei uns geht es ja nun darum, das Unternehmen vorzustellen, unsere Vorzüge, die wir anbieten, für den Vermittler, für die jungen Menschen, für die Azubis hervorzustellen, uns mal vorzustellen, wer sind wir eigentlich, wer sind die Köpfe hinter diesen Bewerbungsanschreiben, wer ist Frau Kohl, wer ist Frau Hopf, an wen schreibst du da eigentlich deine Bewerbung und was erwartet dich denn im Zweifel hier bei uns, was für Menschen arbeiten für uns? Und ich glaube, dann kriegt man ein ziemlich gutes Bild von der Mecklenburgischen Versicherungsgesellschaft an sich, von der Bezirksdirektion, von den handelnden Menschen und kann sich dann überlegen, Mensch, eigentlich hätte ich da ja schon Bock drauf, ich will in die Branche, also nehme ich doch den.
Ja.
Na, und gehe jetzt nicht zum Größten und zum Schönsten und zum Farbigsten, sondern ich gehe vielleicht zu einem, der andere Werte verkörpert.
Ja, oder alle Fragen im Voraus schon beantwortet hat. So,
genau.
Ich kann mich an so ein Erstgespräch, an einen Sales Call erinnern, wo wir beide drinne waren. Du warst in dem Fall nicht die Käuferin. Und da habe ich eben auch gesagt, dass es super wichtig ist, dass man immer wieder daran denkt, dass diese Dunkelziffer an Leuten, die eigentlich zu dir wechseln würden oder den Job wechseln würden zu dir, die ist eigentlich viel, viel höher, wie wir auf den Stellenanzeigen sehen. Weil wenn du Stellenanzeigen schaltest, dann sprichst du ja immer nur die Leute an, die sich so aktiv und so krass dafür interessieren, ihren Job zu wechseln, dass du komplett vergisst, dass beispielsweise 80% der arbeitenden Bevölkerung wahrscheinlich den Job wechseln würde, wenn sie wissen würden, dass es einen geileren Job gibt. Also
wenn das nicht so wäre, gäbe es ja keine Recruiter, ne?
Ja.
Also wenn es so leicht wäre, dann würde man ja nur Stellenanzeigen schreiben und auf die warten, die gerade eh was suchen. Aber die guten Leute sind ja die, die gerade ziemlich gut bezahlt, safe irgendwo in ihrem Job sitzen, die suchen wir ja. Und die sucht man aktiv, die bewerben sich nicht von alleine. Selten. Ich habe gestern zum Beispiel wieder gehört, 7 Millionen Arbeitnehmer haben im Kopf schon gekündigt. Es wird aber ganz lange dabei bleiben, dass das im Kopf gekündigt ist. Weil sie haben ja erstmal einen Job, sie verdienen ja erstmal Geld, sie sind irgendwie unzufrieden, aber noch nicht so unzufrieden, dass sie sagen, heute kündige ich. Weil immer die Angst vor dem Neuen auch da ist, dafür sind die Menschen ja auch Gewohnheitstiere.
Gerade in Deutschland.
In Deutschland insbesondere,
als liebende
Menschen. Und immer die Angst davor, oh, hoffentlich finde ich da irgendwas.
Ja.
Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie offen der Markt eigentlich aktuell tatsächlich ist. Also das ist völlig verrückt. Und deswegen gibt es Menschen wie mich und deswegen müssen wir auf das Unternehmen aufmerksam machen und eben in die Welt hinaus brüllen, dass wir sehr wohl Arbeitsplätze zur Verfügung haben und gerne erstmal jeden kennenlernen. Und ob es dann passt, kann man dann ja entscheiden.
Das ist wieder eine super, super Einleitung, eine Überleitung zur nächsten Frage. Wann darf man sich denn bei dir melden? Wann freust du dich über eine Kontaktaufnahme? Wofür bist du die Frau, bei der man sich melden sollte?
Wenn man eine Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen machen möchte.
Ach ja, habe ich rausgehört.
Wenn man ein Quereinsteiger ist, also auch Menschen, die gerade einen völlig anderen Job machen und jetzt festgestellt haben, die Entscheidung, die ich mit 16 getroffen habe, war ein bisschen doof, weil ich war 16, ist ja völlig legitim.
Ja.
Ich hätte eigentlich Bock auf was ganz anderes. Ne? Ich bin Campingkalter, ich bin Versicherungsvermittler.
Ja, klar.
Jetzt mal ganz drastisch dargestellt. Auch das ist eine Möglichkeit, die wir durchaus anbieten. Also wir machen auch die Ausbildung, die ist ja notwendig gesetzlich. Also ich darf keine Versicherung vermitteln, wenn ich nicht die entsprechende Ausbildung dafür gemacht habe. Das ist dann keine kaufmännische, das ist dann der sogenannte Versicherungsfachmann oder die Versicherungsfachfrau. Mhm. Das bieten wir an, das finanzieren wir auch, um dann in den Job mit einzusteigen. Vermittler am Markt, die bereits tätig sind und gerne den Agenturpartner wechseln möchten, wollen, weil aus welchen Gründen auch immer, auch die können gerne Kontakt aufnehmen zu uns. Und ja, das ist so, sind so die Menschen, die wir tatsächlich aktuell unterbringen wollen können.
Sehr gut. Für alle anderen Interviewanfragen oder anderen Podcasts sage ich dir dann Bescheid. Also, okay. Da schickt ihr alles an mich und dann leite ich das weiter. Ja, ich bedanke mich. Das ist echt, ich hätte gerne noch 1000 andere Fragen gestellt, aber das guckt sich dann leider immer nie jemand an, wenn ich nicht über das Thema rede, an was ich direkt gebunden bin, nämlich Marketing und Social Media.
Alles gut.
Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen noch an Julia habt, dann schicken wir die einfach zu und hoffen wir, dass sie sich hier irgendwann dann spätestens abends um 6 auf der Couch antwortet. Und dann bin ich gespannt, was unsere Kampagne noch so hergibt. Also wenn dann die eine oder andere Frage kommt, dann können wir ja nochmal eine spezielle Insights-Folge drehen für alle diejenigen, die jetzt beispielsweise ähnliche Jobs haben wie du und die sich dafür interessieren, was so die Kampagne hergibt oder wie das so genau läuft. Oder für all diejenigen, die sich jetzt in der Versicherungsbranche bewerben möchten oder unbedingt möchten, dass du sie berätst, wie sie ihren Vorschlag bekommen.
Ja, klar. Wir können über vieles reden.
Ich danke dir vielmals.
Was für ein Interview. Ich hoffe, es hat euch rückblickend genauso gefallen wie mir. Wenn ihr jetzt Fragen zum Thema Social Media Marketing habt und euch auch dazu beraten lassen wollt, Social Media Marketing Projekte mit uns umzusetzen, dann findet ihr einen Link in der Videobeschreibung oder ihr schreibt mir einfach auf WhatsApp oder ruft mich an. Wenn ihr jetzt euch mehr für das Thema Social Media interessiert und jetzt wisst, dass ihr eure eigene Social Media Marketing Agentur aufbauen wollt, dann findet ihr den Link zum gratis Online-Kurs, wo wirklich von A bis Z es eine komplette Anleitung gibt, wie du diese perfekte Social Media Marketing Agentur aufbaust, sodass du ziemlich schnell auch auf dem gleichen Stand wie wir jetzt sind bist. Diesen Link findest du auch in der Videobeschreibung oder du schreibst mir auf Instagram einfach eine normale DM. Und wenn du jetzt sagst, Social Media Marketing ist zwar schön und gut, jetzt will ich aber durch diesen Talk in die Versicherungen reinstarten, dann melde dich entweder direkt bei Julia oder melde dich bei mir über E-Mail oder Social Media, also Instagram DM, und ich stelle einen Kontakt her. Ich freue mich, von euch zu hören. Viel Spaß und ganz viel Erfolg auch in Zukunft. Bis dann.